Guten Morgen. Heute ist der 20. September 2020. Es sind noch 7 bzw. 8 Tage bis zum Geburtstag. Letztes Mal hat mir irgendwas anderes erzählt. Draußen scheint die Sonne, der Himmel ist blau. Wir sitzen jeweils vor unseren Mikes im jeweiligen Zuhause. Ich glaube, uns geht's beiden gut. Soweit kann ich schon mal vorweggreifen. Aber erzähl doch mal, was geht?
Yes.
Heute ist was Besonderes. Ein besonderer Tag.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieser Tag bedeutet mir mehr als mein Geburtstag. Nein, aber ich finde das irgendwie cooler, weil man dazu irgendwie was beigetragen hat. Deswegen, weil wir heute unsere 100. Folge aufnehmen. Und das finde ich irgendwie cool, dass wir das jetzt 100 Folgen durchgezogen haben. Fast 2,5 Jahre, glaube ich. Kann das sein?
Mhm.
Jetzt. Und so weiß ich nicht. Für einen Geburtstag, da habe ich nichts zu beigetragen. Gut, ich habe es geschafft, bis jetzt zu überleben. Das ist die Fähigkeit.
Und, warte mal, wenn wir jetzt, runden wir mal auf. Wir sagen mal, wir wären jetzt 30. Mhm. Wir haben noch so 40 gute Jahre, während unser Gehirn noch irgendwie funktioniert. Und wir schaffen in 2,5 Jahren 100 Episoden. So.
Mhm.
Dann bedeutet das, wir können noch 16 mal so viel machen, mal 100. Das heißt, noch 1600 Episoden wird es von Wilma potenziell geben, wenn wir in diesem Rhythmus weitermachen.
Geil.
Ja, das heißt, wir sind jetzt, haben 1/17 voll.
Sobald du mit Zahlen angefangen hast, ich glaube dir alles, was du sagst.
Und ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt ansatzweise richtig gerechnet habe, aber ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Ich glaube, das hört sich ganz okay an. Also, 1700, dann ist vorbei.
Dann ist vorbei.
Weil danach macht die Birne nicht mehr mit. Dann ist die Birne durch.
Ist wie, weißt du, man ist wie Quentin Tarantino, der gesagt hat, er macht irgendwie, keine Ahnung, 15 Filme oder so und danach macht er nie wieder Filme.
Ja.
Wir sagen, wir machen 1700 Episoden, danach machen wir keine Episode mehr.
Mal gucken, was bis dahin passiert. Vielleicht leben wir auch viel, viel länger und werden viel, viel älter und sind viel, viel länger klar im Kopf. Mal kicken.
Oder Leute können live bei unseren Gedanken zuhören.
Oh, wow, wow, wie war. Ich glaube, das möchte
das keiner. Das will niemand.
Ja. Komisch, dass das immer so die erste Reaktion ist. Jeder weiß, ich habe nur behinderte Gedanken in meinem Kopf. Das denkt jeder Mensch über sich selbst, glaube ich, oder?
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht. Ich glaube, ob man die so dumm fühlt, die Gedanken, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, man denkt sich so, welcher Mehrwert ist es? Und ja, es ist, glaube ich, einfach awkward.
Ja,
ja. Weil du kannst ja nichts mehr verbergen. So wie in Social Media.
Das ist krass, was
du gerade Welcome abgeht. To the Überleitung. Mhm. Willi hat mir gestern eine Doku geschickt. Ich habe ihm geschrieben, wie immer eigentlich. Ja, habe ich von gehört. Wie immer habe ich die Sachen nie gesehen, sondern habe ich immer nur von gehört. Und Willi ist gerade dabei gewesen, das Social Media Dilemma oder das Dilemma mit sozialen Medien, glaube ich, auf Deutsch.
Haben wir es übersetzt, ja?
Ja, ja, bei mir in Netflix war es übersetzt. Und genau, das ist eine Dokumentation. Ich habe von der irgendwie vor einer Woche im Podcast gehört, hier bei Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und da war der Tenor so ein bisschen, ja, ganz spannend, aber man hätte sich diese Einspieler, diese inszenierten filmischen Einspieler sparen können. Und mit dieser Brille habe ich das dann quasi gestern geguckt, weil ich dachte, okay, dann können wir gut da heute drüber quatschen, weil du es mir jetzt auch geschickt hast. Und auf die Frage hin, lohnt sich, hast du einfach nicht geantwortet. Deswegen dachte ich, ja gut.
Ist ja Spoiler sonst irgendwie mit drin, wenn ich dann antworte. Und ich habe parallel einen anderen Film geguckt und habe ich vergessen zu antworten.
Nur hättest du gesagt, lohnt sich, wäre ich sofort dabei gewesen. Ja. Und dann nicht geschrieben, war ich so, eigentlich kann es mir auch morgen erzählen. Der guckt ja jetzt eh. Dann habe ich es aber nebenbei noch, wenn ich die Diff-Klausur in der Ernährungslehre erstellt habe, noch nebenbei geguckt. Willst du ein bisschen Einleitung machen?
Kann ich machen, ja. Also wie der Name der Doku schon sagt, geht es um das Dilemma mit sozialen Netzwerken. Und ja. Wow, das ist uns so vielsagend. Im Grunde genommen, was letztendlich sich die Produzenten wahrscheinlich gedacht haben, ist, nehmen wir mal ein paar Menschen, die in irgendeiner Firma gearbeitet haben, die irgendein soziales Netzwerk betreibt. Das waren Vertreter von Facebook, von Pinterest, von Twitter war auch dort mit am Start. Und mit Facebook ja auch.
Google.
Google war mit am Start und mit Facebook ja auch dann Instagram automatisch mit inkludiert jetzt mittlerweile. Und das sind alles Menschen, die irgendwann mal an einen Punkt kamen in ihrer Karriere, wo sie gesagt haben, hey, warte mal, was tun wir hier eigentlich? Irgendwie ist das falsch. Irgendwie ist das gruselig und ist es überhaupt noch das Richtige? Das heißt, sie haben etwas erschaffen und waren halt Leute, die den Like-Button erfunden haben. Einer hat dieses unendliche Scrollen erfunden, was man von Instagram kennt. Also alles Menschen, die irgendwie wirklich was dazu beigetragen haben, dass es irgendwie das Produkt irgendwie was Besonderes wird. Also nicht nur irgendeine, weiß ich nicht, irgendein, weil also es waren schon Menschen, die wirklich da involviert waren. So.
War der eigentlich sogar Twitter-CEO oder so? Also
ja, einer aus dem Vorstand irgendwie. Bei Twitter, genau.
Ich
ja.
glaube, irgendwie so, ne?
Ja. So, und im Grunde genommen war die Meinung der Menschen ziemlich ähnlich, weil die haben alle gesagt, okay, wir haben da etwas erschaffen, ohne was Böses zu wollen, aber jetzt tut es Dinge, die irgendwie gar nicht so sind, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Und dann gab es ganz viele Beispiele dazu, beispielsweise die Suizidrate oder auch die Depressionsrate bei Teenagern, wie krass das angestiegen ist, seitdem halt so soziale Netzwerke in der Form existieren. Ob das eins zu eins genau übertragbar ist, weiß man nie so genau, aber auf jeden Fall gab es ganz viele Argumente halt dafür, dass man.
Eine Korrelation und nicht unbedingt eine Kausalität.
Genau. Und dann gab es halt ganz viele Argumente dafür, dass halt irgendwas passieren muss, dass man sich das näher anschauen muss und dass man sich einfach so weitermachen kann, nur weil es irgendwie funktioniert. So. Und zwischenzeitlich, das war das, was du gerade erwähnt hast, gab es immer so Einspieler. Das heißt, es war eine Dokumentation bestehend aus diesen Experten, die da auf dem Stuhl sitzen und einfach mal erzählen. Und halt einem kleinen, diese kleine Miniserie, die parallel lief, wo es ja so eine Art kleine Geschichte dazu gab, die nochmal verbildlichen sollte, was denn das Gefährliche an sozialen Netzwerken ist. Und das war
natürlich. Ich finde, diese Serie, da hat man gemerkt, dass Black Mirror von Netflix produziert ist und dass diese Doku auch von Netflix produziert war, weil die hatten voll den Black Mirror-Vibe, ob das, also das Kamerabild, so die wie die Leute geredet haben, also zumindest welche Synchronsprecher die ausgewählt haben und so. Ich habe ja immer auf Deutsch geguckt. Hat man so gemerkt, okay, das könnten auch alles so 5 Minuten Black Mirror-Folgen sein, aber ein bisschen weniger dramatisch gefühlt, sondern eher so ein bisschen aufklärend, also eher untermalend und nicht so sehr dramatisierend, fand ich jetzt. Es war nicht so, als hätte man die ganze Zeit da gesehen, oh, zack, Selbstmord 1 und keine Ahnung, das war jetzt nicht so Black Mirror krass, sondern eher so ein bisschen, okay, wir wollen diese Parts, wo die Leute so da sitzen und reden, so ein bisschen, wie soll ich sagen, spannender gestalten oder irgendwie so. Wir wollen nicht die Leute verlieren, die halt denken, ja, ich höre mir jetzt auch keine 2 Stunden Vortrag TED-Talk-mäßig an, sondern ich will auch ein bisschen unterhalten werden.
Ja.
So hätte ich das jetzt irgendwie eingeordnet.
Ja, und ich glaube, der Versuch war auch da, wirklich so alltägliche Situationen noch mal einfach zu zeigen, wo dann vielleicht der eine oder andere Zuschauer dann merkt, ey, das habe ich auch schon mal so erlebt. Ich verstehe, was die meinen. Und ja, das ist auch in meinem Alltag irgendwie der Fall. Um ein Beispiel zu nennen, eine Familie sitzt beim Essen und alle streiten sich irgendwie das darüber,
dass
gefühlt alle am Handy sitzen oder eine in der Familie regt sich darüber auf, der Rest entscheidet sich dann irgendwie die Handys wegzupacken und dann merkst du, wie auf einmal so eine unangenehme Stille entsteht und man hat gar keine Interaktion mehr in der Familie, sondern alle waren eigentlich nur noch mit ihrem Handy beschäftigt. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was irgendwie jeder kennt. Und was ich auch besonders irgendwie spannend fand und ich glaube auch wichtig war für die Botschaft an sich, war die Situation, wo du dann quasi den Facebook- oder Instagram-Algorithmus durch Menschen irgendwie ersetzt hast und versucht hast, quasi diesen Algorithmus zu lebendig zu machen, um zu verstehen, wie das Ding tickt. Und die haben
das quasi war so ein bisschen wie, nur ganz kurz, das war so ein bisschen wie der Pixar-Film, wo du halt in deinem Kopf diese Steuerzentrale hast mit Wut, Angst und so weiter. So kann man sich das ungefähr vorstellen, für die es nicht gesehen haben. Da waren dann so Menschen,
Also stellt euch Max vor, Max scrollt gerade auf Instagram und zieht sich Sachen rein. Und ich wäre der Algorithmus und ich würde die ganze Zeit überlegen, wie kann ich Max noch länger irgendwie auf der Plattform halten? Okay, soll ich ihm ein Bild von einer hübschen Frau zeigen oder ein Bild von Breakdancern zeigen oder irgendwelche anderen Dinge, die ich schon über ihn weiß? Das eine war gelogen, ihr könnt alle euch überlegen, welches davon. Und so war halt dieser Algorithmus, der einfach nur zum Ziel hatte, Max möglichst lange zu beschäftigen. Und dann war so, ja, er bleibt wahrscheinlich länger, wenn ich ihm ein Bild davon zeige. Das ist eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, wenn ich das jetzt tue. Oh, ich habe hier noch was Politisches. Ich werfe ihm mal was Politisches ein. Oh, er reagiert nicht so, wie ich wollte. Ich werfe ihm mal was anderes ein. Und diese Interaktion zwischen diesem personifizierten Algorithmus und dann halt diesem einen Charakter, der die ganze Zeit Instagram benutzt, war halt nochmal, glaube ich, ganz cool, weil es zeigt, wie ein Mensch das tun würde. Und dadurch ist der Algorithmus irgendwie greifbarer und nachvollziehbarer, wie der so tickt. Und man kann ihm quasi so ein bisschen so eine Art Absicht unterstellen. Und wenn man das, glaube ich, kann, wirkt das auf einmal ganz anders, als wenn man nur von einem Algorithmus spricht, der irgendwas optimiert.
Genau, weil gerade ist der Begriff Algorithmus ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, der ist halt so mittlerweile schon so abgenutzt, auch so ganz merkwürdig, riesig aufgebläht, keiner weiß mehr so richtig, was darunter verstanden wird. Ne, wir sollten in der Schule jetzt auch in jedem Fach wir haben so ein Medienkonzept, wo wir algorithmisches Arbeiten einfließen lassen sollen. Das ist halt alles so ein bisschen weird irgendwie, weil man muss das irgendwie dann so, keine Ahnung. Und ich finde aber, dass du es gerade gesagt hast, das ist ja das, was man schon täglich so mal irgendwie gesehen hat. Also wenn du bei Instagram dann irgendwie da durchscrollst, dann als Negativbeispiel ist es ja manchmal so, dann ist da keine Ahnung, was ist denn ein Beispiel?
Du meinst für so Sachen, die eingeblendet werden?
Ja, oder was? Genau, wo du dann so siehst in der Suche, du scrollst du durch und dann auf einmal ist da, keine Ahnung, genau, zum Beispiel Verletzungen. Dann siehst du so irgendwie, du bist bei Breakdance-Sachen und auf einmal siehst du so, wird dann da so geguckt, der Algorithmus sagt so, okay, wie findet denn eigentlich dann, wenn irgendwas Extremeres passiert, wenn dann irgendwie die Leute sich mega in die krass sliden, Board slide und dann voll auf die Eier knallen. So, typische Breakdance-Fails halt, ne? So, und dann bist du einmal zu lange da drauf irgendwie oder es ist so klein und du drückst da drauf, um zu sehen, was ist denn das eigentlich? Mhm. Und dann gehst du wieder in die Suche und dann wirst du zugeschmissen mit diesen Sachen, weil der Algorithmus, ne, dann erkannt hat, okay, irgendwie hat er darauf reagiert. Das scheint er gerade zu mögen, wir schmeißen ihn damit zu. Und dann bist du damit, dann hast du das da in deiner Timeline und denkst dir, ah, fuck, das wollte ich gar nicht. Wie kann ich ihm jetzt erklären, dass ich das nicht möchte? Ah, ich muss andere Sachen mir angucken, die ich wieder lieber möchte und so. Ja, ja. So, das ist ja so ein bisschen das Negativbeispiel von, wir wollen die Aufmerksamkeit haben, aber er ist halt nicht perfekt, sondern er probiert halt, er wirft da irgendwas rein und passt dann jeweils seine Seite irgendwie an.
Ja. Ja, plus halt genau das, mit gepaart noch mit diesem, weiß ich nicht, diesen Elementen des Süchtigmachens. Das fand ich, haben die auch ganz schön beschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das vor 2 Wochen war, das ist schon ein paar Wochen her, da habe ich mich noch über die eine App aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber diese Food-Tracking-App, die ich mal eine Zeit lang benutzt habe, um mein Lebensmittel zu scannen. Das ist wahrscheinlich schon 2 Monate her oder so.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, weiß ich, was du meinst.
Dann habe ich noch davon berichtet, dass ich mich immer aufgeregt habe, dass ich von oben runter geswiped habe, eigentlich aktualisieren wollte. Und
Premium kam.
Und da kam Premium. Und das heißt, und genau dieses Phänomen haben die in der Doku auch nochmal erklärt, was ich ganz spannend fand, dass du quasi wie so eine Art einarmiger Bandit, den du aus dem Casino irgendwie kennst, diese Bewegung von oben nach unten einfach mal so quasi, let's go, mal gucken, was mich erwartet. Und wenn man sich so an jetzt heute Facebook oder Instagram anguckt, dann ist es genau dieses Phänomen. Du weißt ja nicht genau, was kommt, aber es kommt vielleicht was Neues, vielleicht auch nicht. Und lässt sich so ein bisschen überraschen. Das ist wie so ein Glücksspiel. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Und da gibt es auch Kurse quasi zu, wie man sowas lernt, wie man menschliches Verhalten quasi ausnutzt und den Menschen hackt, um möglichst viel quasi Nutzung dieser Plattform irgendwie zu ermöglichen oder zu erreichen. Und das fand ich auch nochmal etwas, was einem, glaube ich, schon bewusst war und was man kennt, aber nochmal auf den Punkt gebracht, fand ich auch ganz nett.
Ja, analog kennen wir es ja auch schon so ein bisschen aus der so Supermärkten und so, ne? Wie dann, da gibt es ja auch Psychologen, die sich Gedanken machen, wie platzieren wir welche Produkte, wie können wir die Leute möglichst viel im Kreis laufen lassen, im IKEA, so wo man dann manchmal darf man abkürzen, manchmal irgendwie nicht, nur in die eine Richtung und so weiter und so fort. Das ist ja quasi im analogen Geschäftsmodell passiert das ja schon ganz viel. Und das passiert halt auch auf der digitalen Plattform. Zum Beispiel, wo ich das Gefühl hatte, wo der größte Aufschrei damals so ein bisschen war als die umgestellt haben, die meisten Social-Media-Sachen umgestellt haben, von chronologischer Ordnung zu wir wählen aus, was du spannend finden könntest. Und dadurch gehen dann ganz viele Sachen irgendwie unter. Und man sieht halt nur noch die Sachen, wo der Algorithmus, ne, wo, keine Ahnung, die Plattform denkt, das findest du irgendwie spannend. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich dann zum Beispiel Facebook überhaupt nicht mehr genutzt habe, weil ich das so nervig fand. Und es auch, ich glaube, man konnte es nicht mehr umstellen oder kann man es wieder umstellen? Kann man nicht mehr, ne? Und bei Twitter kannst du das. Deswegen nutze ich halt nur noch Twitter. Aber das Witzige ist, Twitter so nach, wie soll ich sagen, alle 2-3 Wochen stellt er es mal um für dich und sagt dann wieder, jetzt haben wir chronologisch weggeschaltet. Und dann musst du wieder hingehen und sagen, ich möchte das gerne chronologisch haben. Ja. Aber da funktioniert es halt noch. Und das ist halt, natürlich ist das auch nur eine Scheinsicherheit, sag ich mal. Aber so habe ich das Gefühl, okay, ich kriege von den Sachen, denen ich folge, aber alles mit. So, und da wird nicht irgendwie ausgewählt, was ich gerne sehen möchte oder was nicht. Was natürlich, wie gesagt, eine Scheinsicherheit ist, weil es kann immer noch sein, dass wenn irgendwelche Sachen nicht genug Klicks haben, wie auch immer, dass die wieder rausgenommen werden und so. Wer sagt mir, dass ich auch wirklich alles Gepostete irgendwie sehe? Aber so habe ich zumindest das Gefühl noch so, okay, ich sehe vor 8 Stunden, weiß ich nicht, Krieg im Gazastreifen, vor 2 Stunden, Friedensverhandlungen, keine Ahnung.
Also so, du siehst aber so die Abfolge der Events. Aber du weißt, was der aktuelle Stand sein könnte. So.
Genau, und es ist nicht so, ah, der Krieg wurde 17.000 Mal mehr geklickt, deswegen ist der ganz oben und darunter stehen irgendwo Friedensverhandlungen, die aber keinen mehr interessiert haben und du weißt gar nicht mehr, was passiert wo. Und ich kann mir voll gut vorstellen, dass so nämlich Menschen, jetzt, das klingt dann immer so fies, aber natürlich manipuliert werden, aber nicht unbedingt absichtlich, nicht weil irgendwelche Wahlen unbedingt absichtlich manipuliert werden wollen, darüber können wir gleich auch noch sprechen, sondern aber einfach dadurch, dass die Sachen, die am kontroversesten geklickt werden, da natürlich ganz oben erscheinen. Das ist, sehen wir ja ganz doll auch mit diesen Verschwörungsideologien und so ein Kram. So nach dem Motto, wenn krass geklickt wird, dass Bill Gates irgendwie Kinder chippen will mit irgendwelchen Impfstoffen, dann wird das ganz groß geklickt. Das heißt auch lange nicht, dass das mega viele Menschen glauben, sondern das heißt einfach nur, dass da viele, viele Leute draufklicken, dadurch eine größere Aufmerksamkeit generiert wird und so weiter und so weiter und so weiter.
Ja. Aber das ist eigentlich so. Also war so vorhersehbar, wenn man so möchte, weil das ja genau die Kritik an Zeitungen immer war und sonstigen so werbefinanzierten Medien, weil du immer gesagt hast, naja, toll, dann schreibst du eine Überschrift in der Zeitschrift auf deiner ersten Seite von wegen, weiß ich nicht, irgendwas Kontroverses, so wie die Bild-Zeitung das immer macht beispielsweise, einfach nur, um viele Leute irgendwie darauf zu locken, damit sie sich anschauen.
Pass auf.
Und dann zu sagen, hier,
Zeitung.
Achso. Werbung in dein Gesicht rein.
Ja, ja, genau, weil Bild-Zeitung gestern, ich wollte nur die Titelanzeige, einen Beispieltitel geben. Bild-Zeitung gestern, im Puff bessere Corona, nee, lockere Corona-Regeln als in der Kirche oder so.
Ja, genau das. Ich weiß halt, wenn du Bild warum? Sagst, hast du immer einen Treffer.
Ja, ja, das wollte ich dir gerade nur als Beispiel reinspielen. Ja,
perfekt. Ne, aber genau das führt dazu, dass man stehen bleibt und sich denkt, warte mal, ach, die 70 Cent, komm, ich werf das Ding mal rein. Oder wie auch immer man das online macht, keine Ahnung. Aber genau das gleiche Modell haben ja auch die ganzen großen Plattformen, dass sie einfach sagen, hey, wir schalten Werbung und dafür ist quasi unsere Plattform kostenlos. Und daher, um unseren Profit zu maximieren, was quasi irgendwann mal in so einen Automatismus, glaube ich, auch reingeht, wenn du an der Börse bist und so weiter, dann ist halt schwierig, wieder rauszukommen und zu sagen, hey, liebe 2 Milliarden Nutzer von Facebook, wir wollen jetzt ein Geschäftsmodell komplett radikal ändern. Ab jetzt zahlt jeder 20 Euro im Monat und dafür keine Werbung mehr.
Crowdfunding irgendwie.
Das versucht YouTube ja auch schon seit gefühlt Jahren, bei mir auch immer wieder. Jedes Mal, wenn ich YouTube öffne, kommt, hey, keine Werbung mehr, dafür 10 Euro im Monat. Ich denke mir so, nö, lass mich in Ruhe. Aber da merkt man halt, wie schwierig und wie wenig da die Bereitschaft auch da ist, quasi diesen Trade-off zu machen. Und das wäre, glaube ich, auch eine Möglichkeit, um aus diesem Dilemma rauszukommen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Das ist ja, wenn man, wie soll ich sagen, die Doku wird ja noch super dramatisch, sage ich mal, ne? So gegen Ende wird ja dann gesagt, so, ne, ich sehe in den nächsten 20 Jahren Bürgerkriege, keine Ahnung was, alles gesteuert durch diese Missinformationen, durch quasi Social Media gesteuert, weil die Leute einfach isoliert sind, nur noch die Meinung darüber kommen, weniger miteinander sprechen, weniger Meinungsaustausch. Das, was wir eigentlich seit 2,5 Jahren hier in diesem Podcast auch zwischendurch mal wieder aufleben lassen. Fuck, ich habe den Anfang vergessen. Also, dadurch, es wurde dramatisiert.
Aber?
Genau, und deswegen ist es ja, finde ich, so wichtig, sich Sachen zu überlegen, wie man vielleicht davon wegkommen kann, dass Social Media sich darüber finanziert und darüber quasi ihren Erfolg misst, wie viel Werbung die Leute halt bekommen. Weil es ist ja nur werbefinanziert, ist ja nicht so. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, ich kann mir selber mehr zusammensuchen, was ich auch wirklich spannend finde. Ich kann vielleicht diesen komischen Bubbles ausweichen. Ich kann diesen Bubble-Gedanken vielleicht so ein bisschen dadurch aufsprengen. Ja. Wenn wir sagen, okay, wir zahlen, keine Ahnung, 5 Euro im Monat für Facebook. Ja, gut, wenn es dir das wert ist, dann zahl's halt. Und dann ist es vielleicht eine coole Plattform. Und wenn es dir das nicht wert ist, ja gut, dann ist vielleicht auch Facebook einfach nichts für dich. Weil die Frage ist, können wir diese Gefahr eingehen, die sozialen Medien so weiterlaufen zu lassen, wie sie jetzt quasi weiterlaufen? Das war halt so eine Frage, die Doku ganz klar mit Nein beantwortet hat. Und ich mir so dachte, ja, okay, das ist so, natürlich muss so eine Doku auch so eine radikale, so ein bisschen eine krasse Meinung haben. Aber das ist ja auch ganz gut, mal darüber nachzudenken. Weil wenn man immer nur denkt, ja, das wird immer so weitergehen, man kann sich immer darüber beschweren, oh, blöde Verschwörungsideologen, bla, bla, bla. Aber was ist wirklich eine Lösung dagegen? Und das finde ich irgendwie einen ganz smarten Gedanken, mal zu überlegen.
Ja, und man kennt es ja eigentlich auch, das haben die ja in der Doku ja auch gesagt, man kennt es ja aus anderen Branchen. Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich will ein soziales Netzwerk machen, so, dann kannst du es einfach tun. Du musst dir keine Erlaubnis einholen.
Will mal connecten.
genau, Wilma Connect, das Next Social Network, dann müssen wir niemanden fragen. Wir müssen nicht irgendwie bei Angie anrufen und sagen, hey, geht das klar, wenn wir das jetzt machen? Hast du ein Problem damit? Die sagt, also es gibt keine Regeln dafür. Wenn wir jetzt aber sagen, hey, wir wollen jetzt Arzneimittel herstellen und wir machen jetzt ein neues Mittel für Potenzsteigerung, weil wir haben da irgendwie was Cooles entdeckt, dann müssen wir erstmal Studien durchführen, dann bla bla bla, nachweisen, dass es funktioniert und dann irgendwann mal kriegen wir einen Weiß, der sagt, hier, du darfst es jetzt verkaufen. Ja.
Das Mittel heißt Wilma wieder.
Oh, Marketing. Max ist Powerhouse im Marketing. So. Das heißt, wir müssen erstmal einen riesen Prozess durchlaufen, damit wir es überhaupt dürfen, weil man will ja sicherstellen als Gesellschaft, dass wenn jemand irgendwie behauptet, er hat jetzt irgendwie ein neues Medikament, dass das niemandem Schaden zufügt. So, vor allem nicht in großen Mengen. So, was, wenn das ein Medikament einen umbringt und das, auf einmal gibt es ganz viele Menschen, die das unbedingt brauchen, die mal wieder wollen und bumm, sind die alle tot. Katastrophe. So, das will man verhindern. Mhm. So, und wenn wir jetzt sagen, es gibt gewisse Dinge wie soziale Netzwerke, die der Gesellschaft potenziell Schaden zufügen können, dann wäre eine Antwort zu sagen, hey, wie kriegt man es hin, dass man solche Sachen halt mit Regeln ausstattet, dass eben nicht einfach Mark allein entscheidet, was er tun möchte, sondern auf einmal gibt es halt bestimmte Regeln, an die sich halten muss. Und das wäre eine Möglichkeit, sagt man, reguliert halt diesen Markt. Was halt erstmal so ein Aufschrei ist, weil auf einmal könnte das ja sein, dass Facebook nächste Woche weniger Geld verdient und alle, die Facebook-Aktien halten, ärgern sich. Auf der anderen Seite ist das halt gang und gäbe bei allen Dingen, die irgendwann mal sowas annehmen, wo man halt nicht mehr weiß, ob es halt nur noch Gutes produziert oder halt potenziell schaden kann. Und ich finde so Argumente wie potenzieller Bürgerkrieg oder Missinformation und Radikalisierung und Angriff auf die Demokratie, das ist jetzt alles ein bisschen sehr aufgebauscht. Aber man sollte drüber nachdenken, ob das etwas ist, was man vielleicht irgendwie vermeiden möchte. Dem Mann, wie Twitter das ja auch gemacht hat, von sich aus gesagt hat, hey, politische Werbung ist jetzt verboten, Punkt. Dürft ihr halt nicht schalten, wird nicht freigegeben, ist nicht mehr. So, das wäre ja eine Maßnahme, die du auch sonst extern einführen könntest. Du sagst, Facebook, ihr dürft jetzt einfach keine politische Werbung schalten, Punkt. Ja. Ihr seid nicht die Plattform, die das darf. Und dann ist gut.
Ja. Genau, und du hast ja gerade so versucht, so ein bisschen zu relativieren schon, das klingt so groß und so, aber es ist ja quasi auch bewiesen, dass die ganze Trump-Wahl und so, dass da ja hart eingegriffen wurde. Jetzt gar nicht verschwörungsmäßig, sondern dass einfach gewisse Gelder bezahlt wurden, dass irgendwelche Leute mehr von dem ausgestrahlt bekommen und mehr von anderen. Also ganz normales Social-Media-Game. Nicht verwerflich so, aber es hat halt großen Einfluss genommen. Und darüber muss man sich halt bewusst sein. Und entweder man sagt halt, okay, das ist in Ordnung, dann machen wir es transparent und alle können fair spielen. Wir sagen, hier, ihr wollt die Wahl gewinnen, dann gebt uns genug Geld, dann können wir das so steuern, so, keine Ahnung. Oder man sagt, okay, wollen wir, dass quasi nur eine bestimmte Zielgruppe auf einmal bestimmte Werbung angepasst auf sie bekommt, auch wenn es vielleicht gar nicht so die Wahrheit ist, sondern irgendwas ist, was quasi so ein bisschen verschönt wird. Man liest ja eh nur Überschriften. Keine Ahnung, Trump will mehr Arbeitsplätze schaffen, genau an die Leute, die quasi gerade Arbeit suchen und so weiter. Du kannst ja so perfekt steuern über soziale Medien, weil du so viele Informationen über die Leute hast. Du weißt, wie die sich verhalten. Du weißt, was die gerne klicken. Du weißt, welche Bilder. Das Beispiel Netflix zum Beispiel, wo es dann ja auch vor 2 Jahren oder so, glaube ich, eingeführt wurde, dass dir die Thumbnails angepasst werden. Sagt dem Motto, oh, ich merke, Max mag das sehr, wenn ein ausdrucksvolles Gesicht auf der Seite ist. Auf einmal sieht man nur noch so Gesichter auf den ganzen Covern oder solche Sachen, ne? Wo du dann so, wo man merkt, okay, ja, die analysieren halt die ganze Zeit dein Verhalten. Ja. Und darüber muss man sich einfach bewusst sein und muss sich dann eben fragen, wie können wir das in irgendeiner Form verhindern? Bei Netflix ist es jetzt nicht so verwerflich, weil die sind ja dafür da, um eben für dich Entertainment-Angebot zu schaffen. Aber trotzdem wollen die ja auch, dass du möglichst lange auf der Plattform bleibst, viel Werbung guckst und so weiter. Oder halt zahlst Werbung, weiß ich gar nicht, ist Netflix Werbung?
Nee, das zum Glück nicht.
Nur für die selber wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Die werben für ihre eigenen Sachen. Und bei Netflix ist es eher so, dass die, glaube ich, die auch dabei helfen wollen, irgendwie was zu finden oder einfach mal irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Was auch irgendwie eine Manipulation zu gewissen Grad ist. Aber da finde ich es halt weniger schlimm, weil sie schalten dir nicht zwischenzeitlich irgendwelche politischen Kampagnen oder irgendwelche Horrorbilder oder irgendwelche Fake News. Also,
ne? Da ist der Worst Case, dass du quasi Zeit verschwendest, indem du einen Film guckst, den du gar nicht so cool findest, weil der Algorithmus denkt, du guckst ihn gerne. Ja. Das ist wie bei Amazon. Im Worst Case kaufst du ein Produkt, das du irgendwie eigentlich nicht so geil findest und nicht brauchst. Ja, dann hast du halt Geld rausgeschmissen, aber du bist jetzt halt nicht so hart gebrainwashed wie in den sozialen Netzwerken, würde ich jetzt sagen.
Das stimmt schon, ja. Und ich glaube, Netflix hat auch nicht das Problem, dass die per se irgendwie zu viel Content, also die kriegen ja keinen Content von außen rein. Ich kann jetzt nicht irgendwas auf Netflix posten. Ja. Ich könnte jetzt nicht ein Video von uns machen und sagen, so. Und das ist, glaube ich, auch einer der Unterschiede zwischen Netflix und YouTube oder Facebook. Da kann halt jeder was posten und Facebook hat halt viel mehr weiß nicht, Inhalte, die die prüfen müssten. Und Netflix macht's halt selbst, die steuern halt selbst. Du kannst Netflix unterstellen, Netflix ist politisch irgendwie, hat eine Meinung. Und du siehst es an der Auswahl der Dokumentation beispielsweise. Und dann bist du halt relativ schnell bei dem Punkt, dass du sagst, Netflix ist, gefällt mir nicht, ich lasse es sein, ich gehe jetzt zu Amazon. Und du hast ja die Wahl. Bei sozialen Netzwerken, das glaube ich auch so ein spannender Aspekt ist, du hast halt einfach diese Netzwerkeffekte, die dich quasi, die Plattform immer besser machen, je mehr Leute die nutzen. Das heißt, du hast im Zweifel gar nicht so die Wahl, weil du willst, deine Intention bei sozialen Netzwerken ist ja, dich mit anderen Menschen zu vernetzen, die du kennst oder die du noch nicht kennst. Weil halt alle dieses eine Medium nutzen, dann kannst du nicht sagen, ich wechsle jetzt zu Wilma Book. Und weil das ist viel geiler, da gibt es keine politische Werbung, aber es sind halt nur 3 Leute auf Wilma Book. So, das hilft dir halt nicht. Und daher ist es halt schwieriger, von Facebook oder von Instagram wegzuwechseln, als von Amazon zu Netflix zu wechseln, weil da verlierst du erstmal nichts, außer vielleicht deine Empfehlungen, die dir geben. Aber du hast halt nicht diesen Freundeskreis, den du auf einmal im Stich lässt oder der, den du zurücklässt. Und ich glaube, das macht halt den Unterschied zwischen Netflix oder halt einem Facebook. Was man auch, glaube ich, auch dann rechtfertigen könnte mit Regulierung, weil du würdest halt argumentieren, naja, ihr seid halt, ihr habt halt monopolähnliche Strukturen. Oder seid halt marktbeherrschend, weil es gibt halt nur 2 große Anbieter von Werbung aktuell online. Das ist Google und Facebook. Und die entscheiden, wie die Regeln sind im Markt. Und der Rest guckt zu und hat halt gar keine Chance, irgendwie mit einzugreifen. Und das kann man, glaube ich, argumentieren.
Ja, und gerade so diese Werbebranche ist halt eben irgendwie gefährlich, weil es eben nicht nur, das nur um es mal klar zu machen, das finde ich irgendwie einen wichtigen Punkt, es ist nicht nur Werbung für, ja, okay, kauf dir halt ein Produkt, das du eigentlich nicht brauchst und schmeiß Geld aus dem Fenster, sondern es ist quasi eine gewisse, ja, Manipulation im Sinne von Schönheitsidealen, im Sinne von, weiß ich nicht, ich bin schlecht, ihr seid alles, weil ihr so viel Erfolg habt, im Sinne von politischer Meinungsbildung, im Sinne von so Verschwörungsformung von irgendwas. Wir hatten schon die Beispiele hier mit Kinderpornografie, mit so Terrorkram und so. Wo landen diese Sachen immer? Ja, irgendwie bei Facebook-Videos und so, ne? Und wir haben auch schon über diese Doku gesprochen, von den Leuten, die halt das händisch irgendwie alles durchgucken und löschen müssen und so weiter und so fort. Da merkt man ja schon, hat man ja eigentlich schon vor 2 Jahren oder so gemerkt, dass da ein großes Problem ist. Ja. Aber man merkt, da tut sich irgendwie nichts. Und ich sehe auch immer nur in den Schlagzeilen so, ja, Facebook versucht es, aber kriegt sich auf die Kette. Also so nach dem Motto, als würden die immer nur so ein bisschen was versuchen, um die Mengen zu beruhigen, aber eigentlich wissen sie, dass sie damit an ihrem eigenen Profit irgendwie sägen und das wollen sie halt irgendwie nicht. Und die wollen es, glaube ich, so lange reiten, solange es eben geht. Ja. Und bis quasi jemand sagt, okay, jetzt geht's halt nicht weiter. Wenn das überhaupt kommen kann, weiß ich gar nicht so genau.
Es gibt ja aktuell ganz viele Stimmen, die laut werden, auch im Wahlkampf in den USA, die sagen, hey, wir sollten die Großen halt zerschlagen. Wir sollten halt mehrere Firmen daraus machen. Facebook wäre ein Paradebeispiel. Ne, mach halt wieder Instagram separat, mach halt wieder WhatsApp separat. Und das Gleiche gilt auch für Google. Trenn halt Google, die Suchmaschine, und Android von YouTube beispielsweise. Das ist ja ein Vorschlag. Und im ersten Moment habe ich gezuckt, weil ich mir dachte, meine Google-Aktien, scheiße, was passiert damit? Aber es gibt aus der Vergangenheit auch Beispiele dafür, dass sich quasi die einzelnen Unternehmen dann viel besser entwickeln als das vorherige Machtkonstrukt. eBay und PayPal zum Beispiel. Nachdem man die auseinandergezogen hat, was rein der Wille eines Aktionärs war, gefühlt, haben beide irgendwie gemerkt, okay, wir können es nicht mehr darauf verlassen, dass quasi der eine uns irgendwie schützt vom Rest, sondern wir müssen halt irgendwie selbst klarkommen. Das heißt, da war wieder so plötzlich ein Antrieb da, das eigentliche Produkt weiterzuentwickeln. Und ich glaube halt, wenn du jetzt auf einmal Facebook löst von Instagram, dann hat Facebook ein Riesenproblem und muss gucken, wie werden wir wieder zu einer Plattform, die Menschen gerne nutzen. Momentan sind die halt sicher und denken sich, naja, solange Instagram uns quasi durchfüttert, haben wir eigentlich gar nicht so das Thema mit Facebook, können eigentlich den ganzen Scheiß weiterlaufen lassen. Und ich glaube, das wäre halt echt ein spannender Gedanke, zu sagen, hey, wenn du halt sagst, das ist zu mächtig, das Ding, dann mach's halt, stückelt's halt, ne? Und dann wird halt jedes ein eigenständiges Unternehmen plötzlich. Ja.
Aber wäre da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass dann Facebook sagt, wir müssen noch krasser werden, wir müssen noch süchtig machender werden, wir müssen noch mehr so, also dass man sagt, okay, weil wenn die sagen, wir wollen uns optimieren, dann wollen sie ja quasi eigentlich mehr von dem, was sie jetzt schon tun, oder?
Ja, aber erinnerst du dich so ein bisschen an die, wie du gerade selber berichtet hast, wie Facebook sich entwickelt hat? Also von, hey, eigentlich nutze ich Facebook gerne, weil ich kann immer chronologisch sehen, was abging. Und ich will halt verstehen, was meine Mitmenschen so tun. Bisschen zu, hey, ab jetzt hast du gar keine Kontrolle mehr. Facebook sagt jetzt, was du siehst. Und was für dich die initiale Reaktion war, zu sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, weil eigentlich das, was ich ursprünglich wollte, habe ich gar nicht mehr, sondern ich sehe einfach nur noch irgendwelche komischen Random-Contents plus Werbung. Du hast irgendwann Facebook verlassen. Ja, okay. Deswegen. Und ich glaube halt, eine Maßnahme könnte halt wieder sein, wie könnte ich wieder Facebook halt so entwickeln, dass Leute das auch gerne nutzen, dass die überhaupt Facebook wieder nutzen, weil irgendwie gefühlt sind jetzt alle auf Instagram und Instagram wird auch langsam voll mit Werbung und da denkt man sich so, warum mag ich das eigentlich gerne nutzen oder nehme ich nicht echt was anderes? Und ich glaube, du hast diesen natürlichen Zyklus, wenn zu viel Werbung immer da ist und zu viel Einfluss von der Plattform, da hast du irgendwann keinen Bock mehr da drauf und dann wechselst du woanders hin. Und ich glaube, sowas könnte eher dazu führen, dass die Leute sich wieder Gedanken machen, wie können wir Facebook wieder als Facebook an sich wieder geil machen, dass Leute überhaupt wieder Bock haben, das zu verwenden.
Als nach dem Motto Kommunikationsplattform oder sonst irgendwas, genau. Ne? So nach dem Motto, wir machen wirklich mal den Messenger endlich mal geiler.
Ja,
so, oder? Ne? Ich weiß noch, wie wir vor 3 Jahren oder so nach dem Klettern mal gesprochen haben und wir darüber gesprochen haben, dass sie angekündigt haben, dass sie den Messenger irgendwie cool machen wollen, indem man da, weiß ich nicht, direkt irgendwie Medikamente und so bestellen kann und das connected ist quasi mit verschiedenen Firmen und so, was auch irgendwie gefährlich vielleicht klingt, wenn man das jetzt einfach mal so sagt, aber was ja dann irgendwie auch ein Mehrwert wäre, wo man sagen könnte, okay, wir konzentrieren uns da, unsere Dienste cooler zu machen. Ja. Und jetzt kaufen sie einfach Oculus und machen die ganze Zeit nichts.
Ja, und stattdessen haben wir Sticker bekommen ohne Ende und denkst dir, wow, Whoop. Sticker, ihr habt was anderes versprochen.
Ja.
Und vielleicht als letzten Punkt fand ich auch noch super spannend in der Doku, das ist auch nichts Neues, aber halt noch mal zu sagen, wenn du so eine Plattform nutzt, dann bist du das Produkt quasi. Also das Produkt ist nicht, dass Menschen
da, genau.
Ne? Also dass du quasi
wie beim Scrum, was du mir letzte Woche erklärt hast.
Ja, genau. So, wer ist der Kunde, wer ist das Produkt? Und am Ende ist der Kunde, sind bei diesen Plattformen halt nicht wir, sondern faktisch sind das die Werbung schalten wollten. Also wir, du und ich, waren auch mal Kunden von Facebook, weil wir haben ja Facebook Geld bezahlt, dass die den Podcast promoten. Auf der anderen Seite sind wir halt das Produkt, nämlich die ihre Aufmerksamkeit bereitstellen, um halt diese Werbung zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so etwas, wenn man es einmal gehört hat und einmal verstanden hat, dann hilft das auch nochmal in so Diskussionen nochmal seine eigene Meinung zu entwickeln und zu sagen, warte mal, finde ich das eigentlich richtig oder falsch? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man noch aus der Doku ziehen kann, ist zu wissen, wer ist als Produkt und wer ist der Kunde. Und eigentlich, glaube ich, denkt man immer, ja, ich bin doch der Kunde, ich benutze doch Instagram. Nein, bist du nicht, du bist einfach das Produkt.
Ja, es ist, ne, gibt so diese Bauernweisheit, oder wie man das immer nennen möchte, so dieses, wenn irgendwas gratis, also irgendwie, die Sachen sind vielleicht gratis, aber nicht umsonst. Nee, andersrum, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du zahlst mit irgendwas. Also wenn du das halt kostenlos nutzen kannst, irgendwas hat die Firma davon. Es ist nicht so, du kannst nicht so groß sein mit Nächstenliebe, mit, naja, wir geben einfach nur Geld für euch aus. So. Das ist, funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann muss man sich ja immer schon hinterfragen, okay, bin ich jetzt bereit, dann eben mit meinen Daten, mit, keine Ahnung, damit zu bezahlen, dass ich vielleicht manipuliert oder, keine Ahnung, geinfluenced werde in eine bestimmte Richtung. So. Diesen Trade-off geben wir ja quasi Tag für Tag irgendwie ein. Ja. Was noch ein spannender Punkt ist, der jetzt in der Doku, glaube ich, gar nicht so dran kam, aber was durch Kool Savas in meine Timeline gespült wurde.
Klar, Kool Savas, wer sonst? Ja.
Kommen wir vom Twitter-CEO zu. Nein. Der hat nochmal so, keine Ahnung, viele Interviews dazu jetzt gegeben, weil er jetzt gerade so Singles rausbringt und ihn das voll abfuckt, dass diese ganzen Bot geklickten Käufe von irgendwelchen unbekannten Rappern und so, die Platz 1 sind bei Spotify und überall in alle Playlists gespült werden durch die Algorithmen und er halt nicht. das war so der Aufriss. Und da habe ich nochmal gerade, muss man ja auch dran denken, dass man ja auch nicht vergessen darf, dass die Meinung, die du bei Social Media siehst und dass, wo du das Gefühl hast, das wird viele geklickt, muss ja noch nicht mal bedeuten, dass das wirklich viele Menschen so sehen. Ja. Sondern es kann einfach sein, dass jemand, das geht halt so einfach, es sind halt irgendwie 3, 4 Klicks. Ich habe so eine Doku letztens gesehen hier von Y-Kollektiv oder Steuerung F, keine Ahnung, wo die einfach Bots gekauft haben. So. Und das war halt so fucking einfach. Und damit kannst du ja quasi schon ganz, ganz viel steuern und ganz viel Mainstream steuern. Und es ist gar nicht mehr so dieser Gedanke von wegen, ja, okay, aber es gibt ja schon viele Leute, die das und das so sehen. Ja, nee, weißt du nicht mal. So, es kann halt einfach irgendwer sein, der das halt möchte, dass das so gesehen wird. Das ist, finde ich, noch so eine Gefahr, die man auch nicht vergessen darf.
Ja. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich damals, als ich bei Yes gearbeitet habe, so spannend fand. Was eigentlich dem Internet fehlt, ist so eine Art Netz aus tatsächlicher Verknüpfung zwischen ich als Mensch existiere und ich existiere im Internet und meine Identität im Internet ist eigentlich irgendwie bestätigt oder war, oder ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich jetzt Willi Wiedergold klicke, dann war ich das auch und es war nicht ein Bot, den ich gekauft habe. Und irgendwie fehlt im Internet bis heute so eine Art übergreifendes blaues Häkchen für Menschen, die wirklich real sind. Und im Grunde genommen wäre das halt auch ein Lösungsansatz zu sagen, wir schaffen quasi die Differenzierung zwischen, hat ein Mensch geklickt und hat irgendwer geklickt. Und das kann halt auch nochmal, dann können die Algorithmen das nämlich nutzen und selber dann nochmal gewichten und sagen, wir nehmen nur die menschlichen Klicks. Dann hast du die menschlichen Top 10 und die Top 10 der Welt, so, aber geklickt durch irgendwen. Und diese Differenzierung wäre super spannend, glaube ich, um überhaupt den Algorithmen zu ermöglichen, diese zu unterscheiden. Also ich glaube, der Algorithmus ist gar nicht der Böse, der das einfach akzeptiert, sondern es ist einfach eher die fehlende Möglichkeit zu differenzieren zwischen, bist du ein Mensch oder bist du ein Bot?
Ja, irgendwie in meinem Kopf klingeln dann sofort alle, so dass Datenschützer sofort sagen würden, aber es kann doch nicht funktionieren, das ist doch total schlimm, das ist doch gut, dass wir im Internet anonym sein können und so weiter und so fort. Aber so, ne, dafür müsste man jetzt clevere Argumente von verschiedenen Leuten irgendwie sich anhören. Aber so meine erste Intention wäre auch so, wenn man das sicher irgendwie einigermaßen cool hinkriegt und dass man dann nach dem Motto, ja, okay, dann können die ganze Zeit vor der Tür 17 Leute stehen, weil sie genau wissen, wo du bist und was du machst und so weiter, keine Ahnung. Wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt so dieses beim Personalausweis, haben wir irgendwie was mit einem Fingerabdrucksensor und man schafft das schon so ein bisschen digitale, keine Ahnung was, finde ich das auch einen charmanten Gedanken zu sagen, okay, meine Online-Persona ist jetzt auch meine reale Persona, weil ich entscheide wichtige Dinge mittlerweile im Internet. Wir sind nicht mehr da, wo wir nur noch, keine Ahnung, entscheiden, welchen World of Warcraft-Charakter erstelle ich mir jetzt. Sondern wir sind da, dass wir quasi, man könnte dann auch überlegen, ne, wie ist es mit Online-Abstimmungen und quasi so Volksentscheide, bla 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 bla. Was ja nur realistisch wäre, wenn wir sagen können, okay, wir können sicherstellen, dass dieser eine Klick von dieser einen Person zu 100%ig kommt, die auch nur diesen einen Klick machen kann und so weiter und so fort. Finde ich irgendwie einen charmanten Gedanken, weil dadurch sich auch ganz viel ermöglichen halt würde, dass man halt, wie gesagt, ne, dass man basisdemokratischer arbeiten könnte. Du kannst dich auf Rezensionen viel mehr verlassen, weil du halt weißt, okay, das ist kein verified Account, das ist halt irgendwie, keine Ahnung was. Klingt im ersten Gedanken für mich irgendwie cool. Die Frage ist, ob das so einfach umsetzbar, da müsste man halt wirklich so ein Weltnetz irgendwie spannen, weil nur weil ich jetzt einen Deutschen, also es in Deutschland irgendwie funktioniert mit der Verknüpfung, heißt ja noch lange nicht, dass Facebook integriert bei sich zu erkennen, ob Deutsch, also ob meine, also keine Ahnung, meine Identität auch wirklich real ist und so, da müsste man sich halt irgendwie eher so ein Gesamtkonzept irgendwie überlegen. Und das macht es leider immer wieder so ein bisschen unrealistisch in meinen Augen. Also, wo es dann wahrscheinlich dran scheitert, obwohl der Gedanke, finde ich, sehr charmant ist. Auch wenn wahrscheinlich jetzt gerade viele aufschreien und sagen, Datenschutz, keine Ahnung.
Aber das ist, glaube ich, eine der falschen Annahmen, die automatisch getroffen wird, ist, man muss gar keinen Daten preisgeben, um zu sagen, die Person ist echt. Stell dir mal Folgendes vor.
Willi glänzt mit seinem Arbeitswissen.
Ich bin so gespannt. Aber das war für mich eine
der. Nein, das ist mein Ernst.
Das war so eine Erläuterung, die ich mal hatte, ist, es reicht ja, wenn eine Partei, der ich vertraue, sage, Max, also dieser User ist echt. Du kannst dich Yoda nennen oder Schmoder oder Pflanze oder Tanze. Ist scheißegal. Du bist anonym insofern. Aber irgendein Dritter sagt über dich, ja, der ist echt. Ich bürge dafür, dass diese Person echt ist. Und solange du mir vertraust, ist cool. Und das kann halt auch, das muss kein Mensch sein, das kann halt quasi ein System sein, was dich kennt. Also dieses System kennt dich und du musst diesem System vertrauen. Und im Yes-Kontext war das halt deine Bank. Die Bank kennt dich, du vertraust der Bank. Und die Bank kann für dich sagen, Spotify gegenüber, jo, der sich da angemeldet hat, keine Ahnung, wie er sich bei dir genannt hat, aber der ist echt. Dafür, ich habe die Daten, ich sag dir zwar nicht, wer es ist, ich sag dir nicht, wann er geboren ist und wie seine E-Mail-Adresse lautet, aber ich sag dir, der ist echt. Und damit hast du quasi so eine Art, du hast eine Partei, der du vertraust, und du hast dann den Rest, der dieser Partei ebenfalls vertraut. Also eine Art Zwischenhändler, der gar nicht mit Daten handelt, sondern mit der Aussage über deine Daten handelt. Und sagt, hey, vertrau diesem Menschen. Das ist nämlich einer, das kann ich bestätigen. Und so kannst du quasi so eine Art Vertrauensschicht so reinziehen, die halt erlaubt, quasi anonym zu interagieren, aber dennoch quasi kein Risiko mehr zu haben. Das Risiko, dass es ein Bot ist und gar kein Mensch zum Beispiel, weil dann eine Bank, die dich kennt, kann sagen, oder irgendeine andere Partei, das kann auch irgendwann anders sein. Also das kann man auch anders lösen, das Problem.
Ja,
aber der Grundgedanke ist halt immer, ne, dass du halt eben keine Daten preisgeben musst. Das ist so das Ziel, was man erreichen möchte.
Ja, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel auch jetzt bei Apple, ne? Wenn du jetzt, die wollen ja viel mehr dieses Sign-in with Apple machen und so weiter, dass du halt dann, dass die für dich übernehmen. Hey, willst du dir überhaupt deine E-Mail-Adresse geben oder sollen wir dir irgendeine Fake-E-Mail-Adresse erstellen, damit der eigentlich so gut wie gar nichts von dir weiß und dich nicht nervt? So, ne? Und natürlich kann man dann immer sagen, auch bei Banken wird es immer wieder Leute geben, die sagen, ja, okay, aber was ist denn, wenn die das Problem sind irgendwann? Ja, gut, das kannst du halt immer stricken. Aber da sind wir wieder bei dem Problem, ja, gut, du kannst immer sagen, der Staat ist eine, wie heißt das, eine Firma, keine Ahnung, ne? Also du kannst immer bis zum großen Bösen, dann ist der Weltuntergang, dann ist eher das vorbei. Ja, so,
das nochmal kurz aufzugreifen, jetzt vertraust du ja quasi dem Staat gezwungenermaßen deine Daten an. Du gehst irgendwann mal hin, wenn du 16 bist oder früher, und sagst, hallo, IBIMS, ich hätte gern so einen Ausweis. Und dann werden noch mehr Daten über dich erfasst. Deine Adresse, wo du wohnst, deine Größe, deine Augenfarbe und der ganze Kram, der halt auf dem Ausweis draufsteht.
Fingerabdruck wahrscheinlich bald auch irgendwann mit könnte ich mir vorstellen. Noch ist optional irgendwann wahrscheinlich.
Ja. Und jetzt gehst du mit deinem Ausweis hin und sagst, hier, irgendwer anders, guck dir das Ding an, ich existiere, das bin wirklich ich. Der Staat Deutschland bürgt dafür. Das heißt, das Modell ist gar nicht neu, nur du würdest das halt anderen Parteien überlassen können, theoretisch. Das kann ja weiterhin der Staat sein, das kann aber auch eine unabhängige Firma sein, die sich bereit erklärt, das für dich zu tun. Das kann, also Apple könnte das sein. Apple könnte sagen, hey, ich habe den Ausweis auf dem iPhone und ich sage dir, der ist echt. Du kannst damit, aber gibt halt gar nicht deinen Ausweisdatenpreis. Das wäre ein Feature für Sign-in with Apple künftig.
Und das ist ja, wir vertrauen ja, also wie soll ich sagen, ich vermute, also wie soll ich sagen, jemand, der sich ein bisschen Mühe mit seinen Passwörtern gibt und die trotzdem gerne on the fly mit dabei hätte. Das heißt, du kannst sie nicht irgendwie haptisch bei dir zu Hause irgendwie ein 50-seitiges Dokument machen, also haptisch, analoges Dokument, ein Blatt nehmen und alle Passwörter aufschreiben, die mega kompliziert sind. So, das machen wahrscheinlich die wenigsten. Sondern die meisten Leute, wenn die sich Mühe geben mit ihren Passwörtern, nehmen wahrscheinlich so eine OnePassword-App oder keine Ahnung, irgendwelche Apps, die quasi für dich Passwörter generieren und speichern und dann Auto-signen und so weiter und so fort. Das macht Apple jetzt ja auch. Das heißt, du musst ja da auch schon abwägen, will ich ein sicheres Passwort, aber vertraue ich dafür dieser App, weil im Prinzip hat die alle meine Passwörter und wenn die mich am Arsch haben will, habe ich richtig verloren. So, das heißt, wir sind ja die ganze Zeit schon dabei, irgendwelchen Leuten zu vertrauen und dann in manchen Situationen sagen wir auf einmal dann so, ja, nee, aber das ist jetzt irgendwie ganz, ganz problematisch. Zum Beispiel wollte ich jetzt meine ganzen Passwörter wirklich mal umstellen auf diese unglaublich langen Autofill-Apple-Passwörter. Das ist leider nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil wenn du schon einen Account da hast, schlägt er dir nicht mehr vor. Also wenn du mit iOS 14 kam jetzt, dass du auf die Passwörter gehen kannst und dann sagt er dir, dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden und so weiter und so fort. Oder das Passwort benutzt du doppelt und so weiter. Eigentlich cooles Feature. So nach dem Motto, hey, wir kümmern uns ein bisschen darum und wir sehen und wir zeigen dir, was du ändern solltest. Und dann dachte ich, ja, geil. Gehe ich mal hin und mache es einfach mal, weil ich mich bei wichtigen Sachen eigentlich eben noch über mein Handy oder hier das Laptop einlogge und nicht über meinen PC. Und das Problem ist, dann gehst du, das ist eigentlich ganz smart gemacht, dann kannst du in dieser Passwortmanager-Seite kannst du auf der Website ändern drücken, dann geht er auf die Website, du kannst dich da einloggen und Passwort ändern direkt. Das Problem ist, wenn du schon mal ein Passwort da erstellt hast, schlägt dir nicht vor, Passwort ändern auf ein sicheres Apple-Passwort.
Ah, auch nicht, wenn du auf diesen Pfeil nach unten klickst, in dem Eingabefeld und dann Passwort vorschlagen. Nee,
der existiert nämlich nicht. Da war nämlich kein Pfeil mehr. Und ich glaube, es liegt daran, weil es keine Neuanmeldung war. Vielleicht ist es auch was, was jetzt gerade noch so ein bisschen herausgefunden wird, was sich noch ändern wird, weil so ist es halt super kacke, weil ich weiß, klar kann man wahrscheinlich sich auch random eins generieren lassen, dann einfügen, dann das rauskopieren in die Passwort-App und so. Ja. Aber ich glaube, da kommt bald noch was und das finde ich halt ganz cool, weil das bringt halt sehr viel Sicherheit, solange du, sag ich mal, Apple vertraust und sagst, okay, danke, dass du mir ein 20-stelliges Passwort erstellst, weil dem vertraue ich viel mehr als, naja, wir kennen das. Viele Leute haben wahrscheinlich 4 Passwörter, wenn es hochkommt. Und das für 17 Seiten.
Oder eins.
Für 700 Seiten. Oder eins. Und das ist der Geburtstag der Mama, so ungefähr.
Eigene
Vorname. Deswegen, und deswegen, dann muss man immer abwägen. Was ist das größere Risiko, dass mein 3-stelliges Max-Passwort quasi irgendwie vielleicht geleakt wird und dann Probleme mir bereitet? Oder dass halt die Firma Apple oder OnePassword oder, keine Ahnung, Deutschland GmbH quasi ein Problem hat und ich dadurch halt quasi gebumst bin.
Ja, also das heißt, die Quintessenz ist ja eigentlich an der Stelle, du musst irgendwem Vertrauen schenken, weil sonst,
wenn du an der Gesellschaft teilhaben willst.
Wenn du
kannst ja auch sagen, mitmachen willst, ich bin der Nomade von irgendwo und so, aber da habe ich halt keinen Bock drauf.
Ja, ich meine, es gibt auch die, das ist aber ein komplexeres Thema, da bin ich auch nicht so das übersteigt auch so mein Skill-Level.
Hacker-Blüm ist wie bei jedem Thema bei uns. Ist doch keine Hemmung, uns
das zu reden. Aber es gibt ja auch den Ansatz zu sagen, hey, du brauchst gar kein Vertrauen, außer in das System, welches dann eine geteilte Datenbank namens Blockchain irgendwie ist. Das ist ja auch immer so ein Aspekt, wo du sagst, hey, jeder verwaltet seine Identität selbst auf seinem Smartphone. Okay, da bist du schon wieder dabei, welches Smartphone wählst du? Aber im Grunde genommen würdest du sagen, du speicherst es auf der Hardware am Smartphone. Wenn dein Smartphone futsch ist, deine Identität futsch, musst du halt neue machen. Das ist halt immer der Nachteil davon. Vielleicht wird das auch irgendwann gelöst. Aber im Grunde genommen vertraust du keiner Partei mehr, sondern einfach diesem geteilten Datenbanksystem, was die Identität für dich quasi verwaltet. Und Irrglaube ist immer, dass man seine Daten dann in die Blockchain schmeißt. Und man hat sie schon auf dem Handy, aber die Blockchain ist die Partei, die quasi sagt, existiert, existiert nicht, ist 18, ist nicht 18. Ne? Also da könntest du auch so abgeleitet agieren, sollte man auch tun, weil du willst ja nicht den Ausweisdaten in die Blockchain reinschmeißen, das wäre dämlich.
Aber das weil ist. Weil brauchst du ja wieder der Blockchain-Partei quasi.
Ja, genau. Nee, das ist ja, also, alle die Macht Chain haben. Ist ja für alle offen. Das heißt, jeder kann reingucken, guck, was drinsteht.
Ja,
das wäre dämlich, dann deine echten Daten reinzuschmeißen. Das wäre wie so eine Einladung. Hier, guck mal, willst du mich komplett meine Identität klauen? Hier steht alles drin. Aber das wäre auch nochmal eine Gedanke zu sagen, hey, man vertraut keiner Partei, sondern einem Datenbanksystem, was verteilt existiert, wo jeder, der da teilnimmt, auch dafür sorgt, dass dieses System quasi vertrauenswürdig bleibt, indem halt alle irgendwie was gegenrechnen. So, das wäre auch so ein Ansatz, der irgendwie gerade sehr stark nach vorne rückt. Aber im Grunde genommen, der Kern des Problems ist, es gibt ja aktuell nicht so den Anreiz für uns, für dich und mich und für alle, die zuhören, zu sagen, ich gehe jetzt auf irgendein soziales Netzwerk und sage, ich bin hier echt. Weil ich glaube, das Problem ist einfach nicht groß genug, es wird auch nicht erkannt und auch nicht immer auf sich selbst übertragen. Ich kann für mich Instagram nutzen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich kann das drüber hinaus, ich krieg das gefiltert, ich krieg diese Werbung gedreht und ich weiß, wann ich in der Filterbubble bin, ich weiß, wann ich politisch manipuliert werde. Jeder von sich selbst ist überzeugt, dass alle anderen sind natürlich doof, aber ich bin klug und krieg das hin. Das heißt, der Schritt fürs Individuum, also für mich als Willi Wiedergold zu sagen, ich verlasse jetzt Instagram, weil ich mir diese Gefahr nicht dieser Gefahr ausgesetzt sein möchte und gehe stattdessen woanders hin, wo ich meine echte Identität preisgebe, um ein Netzwerk beizutreten, wo ich eben diesen Gefahr nicht mehr ausgesetzt bin. Ich glaube, der ist individuell nicht so groß, dass dieser Sprung von Fake-Identitäten, Fake-News und Manipulation zu heile Welt, die wie auch immer aussieht, wo alle echt sind und wo ich im Zweifel dafür zahlen muss, aber halt echte Interaktion mit echten Menschen auf einer Basis hab, wo keiner böse Absichten hat. So. Ich glaube, dieser Sprung, der ist halt so schwierig und deswegen hilft ja auch nicht die tollste Blockchain-Lösung oder auch Yes zweifeln nicht oder alle anderen Sachen, die es aktuell gibt, weil der Schmerz beim Individuum nicht groß genug ist, um zu wechseln.
Und du siehst es ja bei WhatsApp und Threema und Telegram und keine Ahnung was, dass es gibt ja genug Konkurrenzprodukte, die, wie soll ich sagen, nicht zu Facebook gehören, aber werden dann nicht genutzt.
Ja. So. Und daher glaube ich halt, ja, es ist super schwierig, da jetzt rauszukommen. Und deswegen nochmal so, ich glaube, Regulierung und also ist eine Sache. Ich glaube, das kann man halt machen, ohne dass du das, also kannst du Leute einfach zu zwingen, als du sagst, als Staat habe ich da einfach die Möglichkeit, was zu tun. Weil ich glaube, egal wie häufig du aufklärst, egal wie häufig wir über dieses Thema sprechen, dass plötzlich morgen einfach 1.000 oder Millionen Menschen sagen oder 1 Milliarde Menschen sagen, wir verlassen jetzt Instagram, weil es uns zu gefährlich ist, ist halt. Also ich glaube nicht daran, dass es passiert. So. Und deswegen,
Du müsstest im Prinzip, also genau, wir haben gerade schon viele paar Lösungssachen ja so schon irgendwie gesagt, die wir uns vorstellen könnten. Eine andere wäre halt noch, du schaffst ein anderes Ökosystem, das halt attraktiver ist auf einmal. Das halt so viel Anreize bietet, dass die Leute sagen, geil, nicht aus, keine Ahnung, aus Angst bleibe ich nicht mehr hier, sondern aus, oh, das ist viel cooler und neuer, deswegen gehe ich dahin. Und die machen es aber besser und smarter und irgendwie cooler. Keine Ahnung. Ja, das ist aber so ein bisschen das, wie ich jetzt gerade, also um jetzt mal wieder ein bisschen unseriöser zu werden, habe ich ja gerade mein Passwort schon angedacht, so, und nach der letzten Apple Keynote dachte ich mir so, es ist einfach eine coole Firma, so finde ich. Also die machen es einfach smart, irgendwie mich davon zu überzeugen, dass ich denke, ja, in der Welt der Bösen seid ihr noch der weniger Böse. So, dass ich mir so denke, ja, ihr wollt diese Klimaziele erreichen, ihr macht Datenschutz ist euer großes Thema und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, ja, ach komm, wenn ich jemandem vertraue, dann vertraue ich euch doch gerade einfach. Das ist doch einfach nett. Auch wenn ihr mir einfach vielleicht Scheiße erzählen könnt. Aber gerade glaube ich irgendwie euch und finde euch irgendwie gut. Ja. Das ist, dass man so sagt, okay, Ne, weil, irgendwie, keine Ahnung, in meiner Welt, nur weil ich halt so gebrainwashed bin, ist halt Sign-in with Apple 100.000 Mal cooler als Sign-in mit Google. Obwohl es halt Google Sign-in schon seit keine Ahnung wie lange gibt. Keine Ahnung warum, aber in meiner Welt ist es irgendwie einfach so. Ja. Und da merkt man ja, wie jeder auch so subjektiv irgendwie dann Meinung zu irgendwas hat und wo man dann gucken muss, okay, wie können wir die Leute eigentlich abholen? Welche Anreize bieten wir denen? Sagen wir, Datenschutz ist unser großes Ziel? Sagen wir, Performance ist unser großes Ziel? Sagen wir, Umweltschutz ist unser großes Ziel? Keine Ahnung. So muss man die Leute irgendwie dann catchen.
Ja.
Nach ihren Interessen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, Apple macht das schon ganz charmant, ne? Ich meine, das ist auch, die wurden ja über Jahre auch kritisiert dafür, ne? Zu sagen, hey, dadurch, dass ihr so einen Fokus habt auf Privatsphäre, sind eure Algorithmen scheiße. Google erkennt meine Katze sofort. Wenn ich ein Bild von meiner Katze mache, sagt sie mir, das ist deine Katze. Bei Apple hat es irgendwie nie so wirklich funktioniert und jetzt langsam kommt das. Das war immer so der Nachteil, weswegen auch alle gesagt haben, ja, Apple ist halt einfach eine doofe Firma. Die nutzen halt diese Datenmengen gar nicht. Und was soll das eigentlich? Ne, alle machen es doch. Und jetzt zahlt sich das so langsam aus, weil jetzt kippt so das Bild von wegen, hey, diese ganzen Services wie Google Mail und Google Docs sind alle so toll und ist mir egal, was die mit meinen Daten machen, solange ich Google Mail nutzen kann. Aber mittlerweile denkst du halt so, ja, es gibt mittlerweile auch Alternativen und vielleicht finde ich Google Mail doch nicht so geil. Und jetzt zahlt sich halt quasi dieser langfristige, starre Modus von Apple langsam aus, dass die sagen, okay, jetzt kippst du das Bild von den großen Giganten, jetzt ist Facebook halt böse und Google wird auch langsam böse und jetzt gucken wir mal nach Alternativen und dann ist Apple halt immer noch das, okay, wir sind weiterhin wie sonst immer und haben unsere Werte, wie wir die auch vor 20 Jahren schon hatten, bleib bei uns oder komm zu uns, das zahlt sich jetzt langsam aus, glaube ich.
Ja, das ist nämlich auch dann genau die Frage, was sind Leute eben dann bereit zu zahlen für bestimmte Sachen, so, ne? Ist es dann den Leuten irgendwann wert, für Datenschutz quasi Geld zu bezahlen, weil ich habe das Gefühl, gerade ist es eher so, die Leute sind froh, wenn sie quasi nichts zahlen müssen für irgendeinen Service. Und das war ja so ein bisschen wie damals, weißt du noch, als es so KinoX.to und so gab, ne? Oder Emul und eDonkey und keine Ahnung was. Dieser Free-Gedanke, so nach dem Motto, hey, es ist halt Grauzone, genau, Grauzone / eigentlich illegal. Aber wir share, load und keine Ahnung was. Wir laden jetzt hier Sachen runter, weil ist ja Musik ist ja kostenlos. Und irgendwann kam dann so ein bisschen in den Kopf, na ja, aber wenn ich jetzt dafür nicht bezahle, dann kriegt der Künstler kein Geld und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr, Musik zu machen. Und wenn ich den cool finde, dann sollte der Geld bekommen für das, was er tut. Ja. Bei Filmen genauso. Wenn wir alle uns das raubkopieren, bei Spielen genauso. Wenn wir das alles ins Raub kopieren, dann geht diese Branche kaputt. Oder wir nehmen ihnen zumindest Ressourcen weg, die sie da reinstecken könnten, geiler zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass das so eben in dieser Kunst-, Musik-, Filmbranche, vielleicht auch nur in meiner Bubble, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, da redet man gar nicht mehr so richtig drüber. Das ist einfach jetzt safe. Ja. Man zahlt halt für Spotify im Zweifel, man kauft sich auch mal wieder so, ich habe das Gefühl, die Leute kaufen sich gerade diese Boxen ja auch, gerade bei Deutschrap und so, gibt es ja viel dieses Boxen-Game und keine Ahnung was. Das heißt, die Leute geben quasi Geld aus für Dinge, die ihnen was wert sind. So, und die Frage ist, ob sich das bei Messenger-Diensten, E-Mail-Diensten und so weiter auch so ändert. Und ich glaube, das ändert sich langsam.
Auf jeden Fall.
Und das finde ich einen coolen Gedanken, weil irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Idee schön zu sagen, ich habe halt, wir sind wieder beim Aufräumen, wenige coole Dienste, anstatt, okay, ich habe 7 Messenger-Dienste, für die zahle ich alle nichts, aber alle haben so ihre Vor- und Nachteile und ich nutze die alle, sondern wenn mir einer sagt, hier, gib mir 3 € im Monat, dafür hast du den geilsten Messenger-Dienst und ich verbinde auch noch dein E-Mail und dein Messenger-Dienst mit einem, zack, hier hast du ein Programm.
Ja,
hier, nimm mein Geld und mach's mir einfacher, weniger Programme zu haben, weniger Datenmüll zu kreieren, weniger unseriösen Firmen zu vertrauen, finde ich mega cool, den Gedanken.
Ja. Aber das ist auch so lustig, weil du das gerade auf der Musikbranche jetzt abgestellt hast und quasi aus deiner Bubble kommst. In anderen Bubbles ist genau der gleiche Trend zu beobachten. Das, was du genau angesprochen hast, zu sagen, hey, bin ich eigentlich bereit, für einen E-Mail-Dienst Geld zu zahlen? Es gibt super viele Startups, die quasi aus einer Idee irgendwie jetzt gerade hochgekommen sind. Das war eine E-Mail-Dienst-App, die Superhuman heißt. Da habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal
erzählt. Da hast du mal vor einem Jahr oder so.
Genau, die halt quasi sagen, wir bauen dir die geilste E-Mail-App. Die ist so geil, du wirst bereit dafür sein, 30 € im Monat dafür zu zahlen. Und alle denken sich, das wird niemals funktionieren. Ja. Aber es finden sich genug Menschen, die sagen, E-Mail ist so ein elementarer Bestandteil meines Lebens. Ich verbringe so viel Zeit damit. Und jede Sekunde, die ich irgendwie Zeit sparen kann, oder jede E-Mail, die besser geschrieben wird, das bringt mir einen Wert. Also zahle ich da gerne 30 Dollar im Monat für. Und das halt, und dann kam aus dieser Idee heraus oder aus dieser Erkenntnis, Menschen sind bereit für Dinge, die es gratis gibt, Geld zu zahlen. What the fuck? Auf einmal gibt es das Superhuman für Kalender, das Superhuman für Notizen, das Superhuman für Browser, das Superhuman.
Auch wirklich alles von denen oder hast
du das nur
als Beispiel? Achso, okay, ich dachte gerade,
die Pitches sind so, nach dem Motto, wir sind wie Superhuman für blank, ersetzt irgendwas. So. Das heißt, auf einmal gibt es ganz viele, die gesagt haben, hey, stimmt, meine Kalender-App nervt mich auch. Aber wir kriegen das hin, wir bauen eine geilere Kalender-App, die ist nicht von Google, nicht von Apple, sondern die ist von irgendwem anders. Und Leute zahlen halt Geld dafür und das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir müssen gar nicht so groß sein wie Google, um überhaupt eine Chance zu haben, sondern wir können auch ganz klein sein, so eine Nische, und dann aber für diese Nische ein geiles Produkt entwickeln, was halt bestimmten Leuten halt hilft. Und dann werden die Leute plötzlich kreativ und sagen, hey, was braucht eigentlich ein Landwirt für eine Kalender-App? Stimmt, die sollte vielleicht irgendwie Wetter mit anzeigen, was weiß ich was. Und, ne? Und da kannst du plötzlich für ganz spezielle Zielgruppen ganz spezielle, tolle Produkte machen. Und das ist, glaube ich, so ein Trend, der gerade auch aufpoppt. Alles aus dieser Erkenntnis heraus, hey, Leute zahlen Geld dafür. Es muss nicht alles umsonst sein. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz spannende Bewegung halt auch aus anderen Branchen heraus, nicht nur aus der Musikbranche, die jetzt gerafft hat, wow, wir verdienen sogar mehr Geld damit als vorher mit CDs. Und ich hoffe halt, dass es dann auch noch mal so ein bisschen auch die sozialen Netzwerke irgendwie auch dann noch mal aufgreift. Und ich kenne das jetzt aus einem persönlichen Beispiel, diese Plattform, diese Blogger-Plattform, wo du halt irgendwie als so Artikel schreiben und lesen kannst,
Medium.
Die haben ja auch ein Bezahlmodell, dass sie sagen, hey, wir zeigen halt keine Werbung, aber dafür zahlt halt jeder 5 € im Monat. So. Und ich denke mir halt, ja gut, da habe ich halt diese komischen Ads, die ich immer wegklicken muss und habe halt da irgendwie so bestimmten Content, finde ich geil, okay, probiere ich halt mal aus. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch mal irgendein soziales Netzwerk gibt oder ein Messenger, wo Leute sagen, da zahle ich halt lieber 5 € für und habe halt den geilen Messenger.
Ja. Ich glaube, eine Sache, die es manchmal noch schwer macht, ist halt Kompatibilität. Sodass du müsstest ja quasi einen Messenger bauen, der trotzdem mit den anderen Messenger kommunizieren kann. Weil, wie du eben schon gesagt hast, bei Social Media ist immer das Problem, dass du ja mit anderen kommunizieren willst. Und wenn dieser Messenger kann so geil sein, wie er will, wenn du diese Schnittstelle verlierst, mit anderen zu kommunizieren darüber, hast du halt verloren. Bei E-Mail ist das Geile, das ist halt egal, weil du E-Mails immer an alles sendest. Deswegen ist es da, glaube ich, leichter, als jetzt quasi einen Messenger-Dienst zu bauen. Vielleicht, keine Ahnung. Aber, weil, ja, das wird sich zeigen, aber cool wäre es, wenn da auf jeden Fall da so ein bisschen Bewegung reinkommt, weil ganz ehrlich, die Leute zahlen so viel Subscription-Scheiß für Amazon Prime, für Netflix und keine Ahnung, irgendwelche Subscription hat fast jeder. So, ne, dann zahlst du vielleicht für deine Gitarrenlern-App 5 € im Monat, keine Ahnung, irgendwelche Sachen so. Und ich finde, das ist alles so diese Hobby-Ebene und ich fände es halt spannend, wenn das noch mehr so in den Arbeitsalltag / aber auch so Lebenskontext eindringen würde, dass man sagt, okay, wir können dir hier coolere Produkte anbieten, zahl halt ein bisschen was dafür, weil wir geben uns dafür Mühe, so, dafür hast du keine Werbung, dafür kannst du davon ausgehen, dass, keine Ahnung, der Mensch, mit dem du redest, auch wirklich ein Mensch ist und keine Ahnung, wir geben dir irgendwelche Sicherheiten und ist es dir wert, dafür ein bisschen Geld zu bezahlen? Wenn ja, dann komm zu uns und das finde ich irgendwie eine ganz coole Idee. Wobei da die Gefahr natürlich ist, dass du, sag ich mal, dann so eine Elysium-Modell hast. Du hast die Leute, die sich das leisten können, haben ihre geilen Messenger-Dienste, wo alles cool ist, und du hast den Rotz. Also du hast dann irgendwie bei WhatsApp geht's dann nur noch um QAnon und keine Ahnung, irgendwelche Kinder, die weiß ich nicht so, ne? Und du hast halt dann so wie Telegram gerade. Gefühlt ist Telegram für mich gerade so das Verschwörungsding, aber glaube nur wegen Attila Hildmanns Telegram-Gruppe. Wahrscheinlich ist es auch ein cooler Messenger-Dienst, der
eigentlich. Ja, das ist halt so, Telegram ist so die Krypto-Leute und die. Ja. Aber das ist alles so ein Brei, wo du denkst, will ich dazugehören? Ja. Nee, will ich
nicht so wirklich. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Gefahr, dass du halt dadurch noch mehr Elitenbildung, wie man das auch mal nennen möchte, haben willst, so, ne? Dass du halt dann sagst, okay, die sich leisten können, haben halt coole Sachen, die anderen nicht.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das ist wie bei iMessage, die es haben, ist halt, die es halt nicht haben. Und dann hast du halt auch, das ist der einzige Grund, warum ich WhatsApp nutze. Und es nervt mich.
Ja.
Immer wieder. Ja. Ich kann es nicht häufig genug sagen.
Ich habe eine Zeit lang angefangen, den Leuten, die ein iPhone haben, bei iMessage zu schreiben und die haben mir bei WhatsApp einfach geantwortet. Ich habe sie nicht bekehren können. Es hat nicht funktioniert. Ich schreibe nur mit dir und mit Chiara über fucking iMessage. Weißt du, meine Eltern schreibe ich WhatsApp. Warum? Mit, keine Ahnung, irgendwie ganz vielen Freunden. Michi, ich verstehe es nicht. Warum?
Aber hat WhatsApp? Auch ein iPhone, oder nicht?
Ja, na klar.
Was ist da los?
Ja, meine Eltern ja auch. Deswegen, also mit denen könnte ich auch über iMessage schreiben.
Ich irgendwie
macht man es nicht. Obwohl man da Gruppen machen kann, alles.
Ja, ich habe das auch gemacht. Ich habe einfach jetzt eine Familiengruppe vor einem halben Jahr oder so gemacht bei iMessage und zwinge meine Eltern und Ingrid einfach mit mir darüber zu schreiben. Punkt. Ich antworte bei WhatsApp einfach nicht. Ja. Ich habe halt nur das private Wohl aller Menschen im Sinn. Es geht gar nicht um meinen komischen autistischen Zug, dass ich halt eine App für alles will. Es ist einfach, es geht um die Privatsphäre, Leute. Es geht um euren Schutz.
Ja.
Von daher. Mhm. Aber ich finde nochmal ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, nochmal am Ende quasi um anklingen zu lassen, um diese ganze Debatte. Ich glaube, wenn du etwas verbessern möchtest, dass Leute bereit sind, quasi, also wenn du diese Änderung in der Welt schaffen willst, dass wir weggehen von diesem Modell des werbefinanzierten sozialen Netzwerks, dann müsstest du halt ein soziales Netzwerk schaffen, was erstmal viel geiler ist als Instagram und TikTok und Co. Und dann kannst du sagen, es ist einfach viel geiler und alle wollen es benutzen. Und deswegen sagst du dann irgendwann, komm, 10 Euro und dann haben wir alle Spaß mit. Ich glaube, es ist nicht so, dass du mit Argumentationen kommen kannst wie, ja, jeder, der dieses Netzwerk benutzt, ist echt. Und wir schützen deine Privatsphäre und wir schalten keine Werbung. Sign up now. Dann wird kein Mensch sich anmelden, weil es halt einfach zu. Also wofür auch? Du kriegst ja keinen Wert zurück. Außer, dass du diese potenzielle Angst, die natürlich dich nie betrifft, weil du der Geilste bist, eliminierst. Mhm. Aber es wird so, glaube ich, nicht funktionieren. Aber ich hätte Bock, sowas zu machen. Ich glaube, ich hätte Bock, ein soziales Netzwerk zu bauen, als mein Lebenswerk.
Zeithassel. Ach so.
Nee, Lebenswerk. So nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann aber hinterlasse ich ein soziales Netzwerk, was halt genau diese Kriterien erfüllt. Also, wer das Movement joinen möchte, kommt, add me on LinkedIn. Nein, Spaß.
Nee, komm. Ach, ja. Hast du noch ein bisschen Zeit?
Klar.
Weil wir haben jetzt die Stunde durch. Also, von mir aus können wir noch ein bisschen, weil ich habe nämlich unsere Social Media Kanäle mal genutzt.
Ich habe alle gelöscht gestern. Ganz kurz, das muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe ja meine Anti-Sucht-Bekämpfungs 30 Tage. Ja. Letzte Variante war
halt. Aber sind nicht mittlerweile länger?
Ja, schon? Koffein habe ich jetzt auf Dauer abgelegt.
Nice.
So, zieht sich jetzt quasi
keine schon. Keine Cola mehr.
Keine Cola mehr. Ich trinke jetzt Sprite und Fanta. Voll geil. Ja.
Geil.
Und jetzt quasi ist die nächste Challenge jetzt quasi seit heute, gestern, wie auch immer, 30 Tage jetzt mal nicht irgendwie diese ganzen Apps auf dem Handy zu nutzen. Also das heißt nicht, dass ich gar nicht mehr auf LinkedIn antworte oder so, aber ich gucke halt dann nur auf der Arbeit mal kurz rein. Weil es ja arbeitsbezogen und nicht irgendwie jeden Abend, um dann ein bisschen zu scrollen. Das Einzige, was ich mir gelassen habe, ist Twitter.
Geil. Als Nachrichtendienst auch so ein bisschen.
Ja.
Du kannst ja, das ganz cool, kannst ja mal probieren, wie das mit dieser Bildschirmzeit-App und so ganz gut funktioniert.
Genau.
Du kannst ja Sachen auch locken und so, ne? Kannst du nicht auch sogar sagen, ich, so nach dem Motto, so Selbstkonditionierung, so, du kannst diese Apps blocken jetzt für 30 Tage und du musst sie dann erst entsperren, damit du sie überhaupt nutzen kannst und so?
Das habe ich mal probiert, das funktioniert bei mir nicht. Das ist der Anreiz zwar da, es ist halt schon da, weil du sie siehst. Also wenn ich permanent.
Ach so, quasi, du hast sie wirklich gelöscht.
Ich habe jetzt nicht Accounts gelöscht, sondern ich habe nur die Apps vom Handy gelöscht. Um jetzt einfach mal 30 Tage mal zu gucken, ob sich dadurch mein Verhalten auch gemessen in dieser Bildschirmzeit irgendwie ändert. Also wenn ich jetzt viel weniger Zeit auf dem Handy verbringe, was ja eigentlich der logische Schritt sein müsste, dann gucke ich mal, was mit der Zeit alternativ mache. Und wenn mir das gefällt, dann gucke ich mal weiter.
Total analog zu spielen.
Ja. Oder halt auch, warte, ich muss was löschen kurz, warte.
Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen. Ich habe heute mal gefragt, zur 100. Folge, habt ihr irgendwelche Fragen?
Und
da kamen ein paar Fragen rein.
Jetzt könnte
das Zeitfenster waren 20 Minuten, deswegen war es ganz gut, dass da kamen schnell irgendwelche Fragen. Wir lassen es anonym, ne?
Ja.
Ich sag einfach nur. So, die erste Frage ist schon, wie für uns gemacht. Wenn ihr ein Paar sein würdet, wer würde das Kind gebären, von wegen Schmerzen? So, Willi, dann lass uns mal über diese
Frage reden. Jeder kennt's, ich habe ja keinen Kinderwunsch, deswegen ist die Frage damit beantwortet. Also ich wüsste nicht, warum, wenn ich keine Kinder will, wüsste ich nicht, warum ich die Schmerzen ertragen müsste für etwas, was ich gar nicht will.
Ja, und ich bin der Opferbereiter von uns beiden, ich würde es tun.
Okay.
Für uns, für die Liebe, für unser Pärchen, da würde ich es tun.
Okay.
Ich mach das. Aber nicht, weil ich ein harter Typ bin, sondern weil ich einfach auch hart jammern würde und leiden würde. Aber
ja, da gibt's nicht mittlerweile
ganz keine andere Wahl.
Gibt's nicht einfach so Schmerztabletten oder so Schmerzmittel, die du pumpst und dann ist das Thema gegessen?
Ja, ist nicht so geil. Das ist nicht so geil für die Geburt.
Okay.
Egal, ein anderes Thema. So. Was vermisst ihr alten Männer eher? Clubs oder Konzerte?
Clubs.
Konzerte? What the fuck? Du warst seit wie lange
ja, aber wieso, wie soll ich ja Konzerte vermissen, wenn ich. Konzerte finden ja wieder statt. Also, Konzerte sind ja nichts, was durch dein Alter verschwindet. Im Gegenteil, gefühlt gehe ich mehr auf Konzerte, je älter ich werde. Und dadurch die Einleitung, also ich habe die Frage so verstanden, die
alten Männer. Ich dachte, es ist Corona-bedingt. Ich dachte aber, es wäre Corona-bedingt. So nach dem Motto, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, aber wir müssen ja nichts vermissen, nur aufgrund unseres Alters. Sondern es wäre
ja
eher.
Ach so, ja, ich habe das jetzt aufs Alter,
glaube ich, vermissen.
Bezogen. Auf Corona bezogen, weder noch. Ich finde, es gibt genug andere coole Sachen, die man derzeit gerade machen kann. Also ich.
Ihr seht, so ein Format funktioniert für Willi einfach nicht. Egal, welche Frage ich stelle.
Okay, sagen wir Konzerte, weil.
Danke.
Ich Clubs sowieso nicht so vermisse und Konzerte eigentlich auch nicht. Gerade ich mag auch Menschen auf Konzerten, bei Konzerten irgendwie nicht.
Aber das, ja.
Aber deswegen wären Konzerte
jetzt gerade.
Eher Konzert.
Eigentlich genau unser Ding. Weil.
Ach so, ja, es ist schön, jeder
Menschen
so
viel Safe Abstand.
Space. Das wäre geil, das sollte dauerhaft so sein. Ja.
Es müssten halt nur coole Konzerte dann auch stattfinden. Ich glaube, dass halt schon weniger Konzerte stattfinden seitdem. Ja. Habt ihr selbst Lieblingspodcasts?
Ich höre nur Joe Rogan, aber nur mit den Leuten, die ich spannend finde. Also ich höre den Podcast nur wegen der Leute, die der halt an den Tisch kriegt, die sonst andere Leute nicht an den Tisch kriegen. Ja. Und der Typ ist auch cool, sonst höre ich eigentlich keine Podcasts.
Okay. Du? Ja. Hast du ein bisschen Zeit mitgebracht?
Ja, ich komme gleich wieder, zehnmal auf.
Also. Ich höre natürlich den Eintracht Frankfurt Podcast, um immer up to date zu sein. Ist tatsächlich so. Es ist aber, also, es ist quasi, weil das einfach eine witzige Runde ist. Also, es geht da eher um das, also, wie soll ich sagen, es ist einfach irgendwie ein netter Podcast so. Wenn das jetzt, also, es geht mir nicht um Informationsgehalt dabei, sondern es ist einfach ein Thema, das ich ganz interessant finde, plus halt coole Leute. Ja, Fest und Flauschig höre ich, das ist, wird, glaube ich, immer wieder klar. Podcast UFO höre ich ganz gerne mit hier Stefan Tietze und Florentin Will. So Comedy, also, es ist halt witziger Podcast. Ich höre zurzeit auch viel dieses Wohlstand für alle. So, genau, da geht es gerade die ganze Zeit darum, dass sie das Kapital vorstellen von Karl Marx. Finde ich ganz interessant. Podcast ohne richtigen Namen ist auch so, alte Männer unterhalten sich über Dinge, die passieren. Also wir haben es schon mal festgestellt, glaube ich, vor 150 Folgen, dass Willi eher Sachen der Information weder für hört und ich halt so voll der Entertainment-Hörer bin. So einfach, ich mache mir irgendwas an, weil ich mir halt keine, ich höre mir halt selten Musik an. So wie andere sollte sich, glaube ich, Musik anmachen, mache ich mir Podcasts an.
Ja, das ist bei mir die
Morgen zur Arbeit, auf dem Rückweg zur Arbeit. Ja. Genau, ist halt bei mir irgendwelche Podcasts. Das sind so quasi
die. Aber Sachen, wann hörst du denn überhaupt Musik? So. Wenn du es, also.
Ja, tatsächlich, wenn alle Podcasts gerade durchgehört sind.
Okay.
So. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt sind alle durch, dann höre ich Musik. Oder wenn ich so mitbekomme auf Twitter oder wie auch immer, cool zu
gut. Und im Auto natürlich dann wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, aber nur im Auto, wenn halt alle Podcasts durch sind.
Ah, okay.
Also sonst höre ich halt im Auto immer Podcasts, so eigentlich immer. Oder wenn ich halt mit Chiara fahre, dann hören wir Musik.
Okay.
Also wenn ich nicht alleine Auto fahre, höre ich Musik im Auto. Und dann mache ich meistens das Release-Radar an, so nach dem Motto, was geht denn gerade so, was gibt's so Neues? Oder wie gesagt, wenn ich halt höre, okay, Finn Kliman, keine Ahnung, irgendwer bringt ein neues Album raus und dann höre ich da mal rein und gucke mir das mal an. So gefühlt einmal die Woche gucke ich mal so auf Spotify, was gerade so für neue Musik gerade geht.
Ja, spannend. Ich höre Musik die ganze Zeit, wenn ich irgendwie einfach nur irgendwas im Ohr haben möchte. Beim Duschen höre ich Musik. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, zur Arbeit gehe. Genau diese Momente, wo du Podcast hörst, höre ich einfach Musik.
Ja, aber ich bin ja auch so ein Opfer. Ich kann mich ganz gut bei. Also ich bin so ein super Second-Screen-Opfer-Typ. So nach dem Motto, auch wenn ich hier Unterricht vorbereite und arbeite und so. Normalerweise, wenn ich also richtig konzentriert so Klausuren korrigiere zum Beispiel oder so, dann höre ich auch Musik dabei, so Lofi-Hip-Hop-Beats und so, solche Sachen. Ne? Aber wenn ich jetzt hier so Unterricht plane, mache ich mir halt immer irgendwelche YouTube-Videos an, gucke nebenbei Fußball oder mache irgendwas so, guck mir halt wirklich was nebenbei an, was auch irgendwie Inhalt in einer gewissen Form hat, irgendwie zum Beispiel wie gestern diese Doku, weil ich das ganz gut kann, das so parallel zu machen. Wobei natürlich viel produktiver und schneller wahrscheinlich wäre ich, wenn ich einfach nur ein bisschen Musik auf die Ohren machen würde. Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, wo viele Leute Musik hören, wo ich aber opfermäßig, Second-Screen-mäßig mir noch irgendwelche anderen Sachen reinballer, was halt total unnötig ist, aber irgendwie habe ich es mir so angewöhnt. Ja. Weißt du, hab ich ja schon mal erzählt, wie das meine krude Gedankengang ist, dass ich mir denke, pass auf, weil ich, also andere Leute arbeiten vielleicht so an einer Sache und dann schwanken die so in verschiedenste Richtungen ab, denken, oh, was esse ich denn morgen, was machen meine Freunde gerade, was macht das und so weiter. Und ich bin halt so, dass ich mir das so erkläre mittlerweile, dass ich halt so, hey Max, wenn du dich schon ablenkst, dann denk ich mit dieser einen Sache ab. So. Das heißt, ich pendel quasi zwischen zwei Gedanken, die mich ablenken können. Einmal,
und also ich zwischen zwei fünf Sachen oder zehn.
Der Arbeit und dem. Das ist so konkret diese Ablenkung. So, wenn ich mich schon ablenke, dann guck halt mal jetzt 5 Minuten Fußball und dann arbeite weiter und nicht in so wirren, ungreifbaren Gedanken. Ist irgendwie weird, glaube ich, aber so es macht es für mich ein bisschen Sinn. Klingt
wie eine plausible Strategie, ja.
Ja, die klingt zumindest ganz gut. So, nächste Frage. Wie fühlt ihr Superstars euch?
Gut.
Haben wir am Anfang schon gesagt, ne? Wir fühlen uns eigentlich gerade ganz gut. Aber jetzt vielleicht bezogen auf den Podcast?
Ich bin überrascht. Das, also mein Gefühl ist eher so, dass ich sage, wow, krass, dass wir das so durchgezogen haben bisher. So 100 Folgen ist schon, ja, ich bin ja so ein Mensch, ich mache halt nicht immer so lange bei so Dingen. Also ich bin auch ein Freund davon, Sachen wieder zu lassen, sein zu lassen. Und ich bin überrascht, dass das bisher so gut klappt.
Ja, das schließe ich mich an. Meine Sorge ist auch manchmal, dass du einfach irgendwann morgen schreibst, so Max, es ist jetzt vorbei.
Ich wollte doch die Folge abwarten, Sinn. Dann können wir sprechen.
Ja, genau. Ja, aber das finde ich auch echt bewundernswert. Dass, obwohl eigentlich, wenn wir Sachen zusammen irgendwie machen, dann motivieren wir uns ja in einer gewissen Form ja irgendwie auch durch den anderen irgendwie die Sachen zu machen, ob es damals Breakdance war oder so, keine Ahnung was. Dadurch, dass der andere dabei ist, hat man ja irgendwie, ich hoffe und weiß nicht, ob ich würde es nicht Pflichtgefühl nennen, sondern eher, ich sehe es halt so, dass der Podcast uns in einer gewissen Form dazu zwingt, auch einmal die Woche in der Regel miteinander zu quatschen. So, wir haben davor ein bisschen Vorbesprechung, wo wir uns nicht unterhalten, danach so. Das heißt, wir haben so ein Date, wenn man das jetzt quasi, das könnten wir natürlich auch ohne Podcast machen.
Ja.
Nur ich glaube, dann ist die Hürde immer größer zu sagen, ach komm, dieses Wochenende habe ich mehr da zu tun und das mache ich nicht und dann sieht man sich mal einen Monat nicht und so. Und so ist für uns halt sichergestellt, wir sind es einmal die Woche in der Regel. Und das finde ich halt irgendwie das Coole an dem Podcast. Der Podcast ist eher so ein nettes Nebenprodukt dann daher. Und genau, so ist es, würde ich das irgendwie eher sagen. Letzte Frage. Ah, der ist irgendwie, ja, das ist halt an mich gestellt. Max, was ist das Tollste am Tesla, das du selbst durch Ausprobieren herausgefunden hast? Selbst durch Ausprobieren. Das ist halt eine gute Frage, weil ich mich so krass informiert habe davor, dass ich eigentlich alles.
Ja, gab es vielleicht ein Update oder so, was du irgendwie dann zufällig, wo du irgendeine Funktion neu entdeckt hast oder so?
Ja, also was ich wirklich cool finde, ist halt eben wirklich, wie frequenziell, nee, wie häufig Updates quasi kommen, die lustige Kleinigkeiten irgendwie dazu packen. So spannend ist, wie wenig mich halt auch so diese ganze Spielekiste und sowas interessiert mich halt null. Das irgendwie dafür verbinde ich zu wenig Zeit an Ladestationen, um dann irgendwie zu sagen, ah, sondern was ich halt cool finde, habe ich dir, glaube ich, nur privat erzählt, dass du dann so Kleinigkeiten verbessert bekommst, wie am Handy eben. Dass du dann das Gefühl hast, okay, jetzt kann ich, wenn ich die Rückfahrkamera anhabe, kann ich jetzt nach oben swipen und ich habe noch die beiden Kameras der Seitenspiegel mit an. So einfach so Kleinigkeiten. Ja. Und dass das einfach so nach und nach dazu gepatcht wird, das finde ich halt irgendwie die coolste Sache, die ich so nebenbei noch herausgefunden habe, weil mir war klar, ja, okay, irgendwie wird es geupdatet.
Ja.
Aber du weißt ja nie, wie es sich so äußert und keine Ahnung. Und das ist eigentlich so eine der coolsten Sachen, die ich so herausgefunden habe. Genau, plus eine Sache, die ich vorher nicht vielleicht wusste, die war aber mit dem Kauf, dass der Kofferraum echt groß ist. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also für meinen ganzen Trainingskram und so, dass ich das da drin lassen kann. Das ist einfach cool, einen großen Kofferraum zu haben. Aber das sind so, also wirklich so die Kleinigkeiten. Alles andere wusste man halt irgendwie vorher, ne? Was halt alles funktioniert und was nicht funktioniert und keine Ahnung was. Deswegen, das sind so die Kleinigkeiten vielleicht.
Träumchen. Cool, dass so viele Fragen da waren.
Ja, das war wirklich. Ja. Und das halt jetzt im Zeitfenster von 20 Minuten. Ich glaube, es wäre mehr gewesen, wenn wir
30 Minuten gewartet hätten.
30 Minuten gewartet hätten. Ja, wenn noch irgendwelche reinkommen, können wir die ja irgendwie so. Kann ich die ja, weil du es ja gelöscht hast, im Laufe des Tages noch irgendwie beantworten.
Machen, ich habe schon eine Alternative. Bastel nachher kurz so ein E-Mail-Newsletter-Formular auf der Website. Und ihr könnt alle E-Mail-Newsletter beantragen. Und dann kriegt man halt immer Updates, die man sonst bei Instagram bekommt, einfach per E-Mail-Newsletter. Schön ohne Werbung und schön einfach nur pur Wilma. Oder die.
Bevor die Leute wirklich gleich auf die Website gehen, hast du es wirklich vor?
Ja, keine Ahnung, warte. Mal gucken. Also, nein, anders.
Es ist leichter zu sagen, dass du dich um den Twitter-Account kümmerst und machst den Twitter-Account geil, weil du Twitter ja noch nutzt.
Ach so. Nee, das ist mir zu anstrengend.
Okay.
Weil niemand nutzt Twitter. Ich glaube, jeder hat eine E-Mail-Adresse, aber niemand.
Aber ein E-Mail-Newsletter?
Ist doch ganz einfach. Trägst deine E-Mail-Adresse ein, bestätigst kurz, dass du die auch wirklich eingegeben hast. Und dann
kriegst aber hast nicht jeder E-Mail-Newsletter?
Ja, wir kopieren einfach immer den Text raus. Das ist für uns ein wenig Aufwand. Der aus der Podcast-Beschreibung sagt, hier, neuer Podcast ist da. Podcast-Alert. Das ist dann das Einzige, was wir machen.
Liebe Zuhörer, Sie werden sehen, ob das passieren wird. Wir haben heute den 20. September. Jawohl. Wir gucken mal, ob das passieren
wird. Wir brauchen ja Alternative zu Instagram, wenn es dafür nicht mehr existiert. Oder wir basteln ja. halt bis dahin das neue soziale Netzwerk, was halt dann Geld kostet.
Ich hätte noch ein kleines Thema zu sozialen Netzwerken / Schule.
Jetzt noch Zeit. Hau raus.
Also, es ist folgendermaßen. Ich habe ja auch am Nachmittag Unterricht. So. Und die Oberstufe ist dafür prädestiniert, dass man an einem Nachmittag vielleicht mal bei schönem Wetter sagt, oh, ich komme heute mal nicht. Mhm. Jetzt könnte es ja theoretisch so sein, dass wir am Anfang unserer Instagram-Wilma-Zeit nicht ganz so klar gesagt haben, okay, wem folgen wir, wem nicht. Und wir haben ein paar Schüler, die wir bei uns drin haben, denen wir folgen. Weil du nicht wusstest, wer ist. So, ne? Und wir dann irgendwann gesagt haben, komm, ist auch echt scheißegal. Ja. So. Und wenn man dann zwischendurch mal so die Storys durchguckt, dann kommt da auch mal was dazwischen. Und wie verhält man sich denn, wenn man dann sieht, ihr sitzt gerade schön in der Sonne, obwohl wir gerade Pädagogik haben.
Tja. Das nicht, du kannst ja einfach mal in die Klasse gehen und sagen, Leute, wenn ihr mir auf meinem sozialen Netzwerkkanal folgt und ich euch zurückfolge, dann postet bitte nicht Dinge, wenn ihr schwänzt. So, das macht's.
Ja.
Das bringt mich in eine prekäre Situation. Hört auf damit. Damit
signalisiert man,
ich weiß es. Aber dann bist du auch nicht der awkward Dude, der das schreibt bei Instagram, sondern sagst halt, ey, ich weiß es halt, ist halt nicht cool, warum schwänzt ihr Unterricht?
Ja, in meiner Welt war es jetzt so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt einmal passiert. Ich habe mir die Entschuldigung angeguckt, habe gesagt so, oh, geht's dir wieder gut? Hab so ein bisschen so ein bisschen mal geguckt, gekitzelt, wie weit die Dreistigkeit so ein bisschen geht.
Ja.
Und dachte mir jetzt, okay, wenn das nochmal vorkommt, dann, also wenn es jetzt auffällig ist, dass die Person häufiger fehlt, okay, weil ich finde, du weißt halt nie so, du bist als der, also in so einer 1-zu-1-Diskussion würde ich da irgendwie selten gehen, außer du bist dir super sicher, weil du kannst halt immer sagen, als Schüler, wenn du quasi gerade um dein Leben kämpfst und nach dem Motto, oh Gott, ich muss diese Lüge, egal was passiert, aufrechterhalten, kannst du als Lehrer, glaube ich, immer nur verlieren. Weil du kannst ja immer sagen, ja, ich hatte einen Arzttermin und danach war ich noch in der Sonne. Was ist denn das Problem? Ich habe doch hier auch meine Entschuldigung, meine Eltern haben doch auch unterschrieben. Hä? Ja. Und dann bist du immer an dem Punkt, wo du sagen musst, und das ist halt irgendwie kacke. Ja, deswegen gucke ich mir das nochmal an. Und entweder es wird dann so, wie du gesagt hast, dass man so eine allgemeine Ansage macht. Oder, weiß ich nicht, öffentliche Exekution hat mein Pädagogik-LK gefordert. Das fand ich ganz schön. Ich habe die auch gefragt, was sie machen würden. Und am Anfang war es so, eine Stimme war so, ja, ach, keine Ahnung, einmal ist keimer. Dann kam irgendwer mit, man sollte da sarkastisch mit umgehen. Dann kam irgendwer mit, man sollte diese Story screenshotten und in meine Präsentation packen und dann mal so vorführen. Und dann kam jemand, der geschrien hat, wir brauchen öffentliche Exekutionen.
Okay.
Willkommen in meinem Pädagogik-LK.
das war bestimmt nur so ein Brainstorming. Einfach mal Ideen, einfach ohne reflektiert in den Raum werfen. Naja.
Ja, das war sehr witzig. Das war sehr witzig. Wo man dachte, okay, der Pädagogik-LK, der wird da reflektierte.
Ist so reflektiert. Und,
ja.
Einfach hängen, ja.
Das war auf jeden Fall sehr witzig. Ja, das war nur so ein kleiner Schwank aus dem sozialen Medienkompetenz. Wie clever bin ich auch, dass ich manche Sachen vielleicht nicht auf Social Media poste, wenn ich eigentlich gerade woanders sein sollte, ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer oder Schüler oder was weiß ich nicht bist, ist halt irgendwie nicht so clever.
Nope.
Weil du nie weißt, wer das Ganze sehen kann. Oder weil es könnte ja auch einfach nur sein, dass irgendwer anders mir das schickt oder wie auch immer. So, ne? Das muss ja gar nicht mal das eigene Folgen irgendwie dann da sein. So, be careful what you post on Social Media.
Und when.
Because it's a dilemma. Ja, genau, no. Und when.
Ja, das war doch ein cooler Schluss für das Social Media-Thema vom Anfang. Ja.
CC.
Ich glaube, das war eine gute 100. Folge. Ich glaube, das haben wir ganz okay gemacht.
Ich glaube auch.
Ich schäme mich heute mal nicht.
Apropos schämen, das Schlusswort von mir. Ich habe letztens vergessen, dass ich tätowiert bin. Ich habe letztens auf meinen Arm geguckt und dachte mir so, Alter, das ist ja irgendwie ganz cool. Das ist so, man gewöhnt sich an manche Sachen, die man immer so an sich hat.
Ich habe immer gesagt beim Arzt, ich bin nicht tätowiert. Und dann, wo kommt das her? Ja,
und, weil man guckt sich ja auch nicht ganz als selbst so an und dachte mir so, oh, irgendwie gefällt mir das noch, cool.
Hey, und das nach 10 Jahren, 11 Jahren?
10 Jahren ungefähr, nee, länger, 12, 13 oder so, ja.
Alles richtig gemacht.
Alrighty.
Schönen Sonntag noch, dann, oder Montag.
Yes,
oder
schöne Woche.
Wie auch immer.
Genau. Peace out.
Ciao, Kakao.